Herzlich willkommen bei
Zichtel Mechtel,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 295 mit mir und Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Dem Michel Brändle.
Hallihallo.
Am Samuel Buchmann.
Hoi miteinander.
Am Domago Belancic.
Es hört gar nicht auf.
Und Florian Bodoki.
Yes, jeden ausgraben heute.
Ja, es ist wirklich jeder dahergelaufen, haben wir heute eingeladen im Podcast. viel Themen, viel Leute. Es ist wirklich, es hat wieder mal jemand, es ist fast wie eine Jubiläumsfolge.
Wo ich auch schon. Who is who von der Schweizer Podcast-Szene?
Who is who von vom Techtel-Mechtel-Podcast?
Oder das?
zumindest von unserem Podcast.
Genau.
Wieso ist der Simon nicht
eingeladen? Ich kann genau das Gleiche werden.
Das wäre komplett eskaliert. Das würde nicht passen. Jetzt habe ich 6 Bilder vor mir mit Meme und 7 Namen. Das ist unschön. Das würde mich triggern. Ja, nein, wir haben viele Leute, weil wir eben viele Themen haben. Wir reden zuerst über die neuen Apple-Geräte, dann über Init7, die sich gegen Netzsperre wehrt. Dann das neueste Kapitel in Netflix und Paramount. Dort hat es eine Entscheidung gegeben für uns, eine vorläufige, vielleicht eine endgültige, dass Paramount jetzt Warner kauft. Dann PlayStation, respektive Sony, ändert die PC-Strategie und wir reden über den Mobile World Congress. Dann im Big Screen Marty Supreme, ein Film, ein sehr entschleunigender Film, gell Luca? Sehr entspannend.
Ja.
Stressfrei.
Ja, absolut. Wie Schlaftablette.
Genau, was um Ping-Pong geht, wie es im Fachjargon heisst. Mhm. Und
macht es in China tatsächlich übrigens.
Siehst du, Jackets und dort sind alle
Pros. Ich sage ja.
Ping-Pong. Und Pokémon Pokopia reden wir auch noch. Also, dann schauen wir doch mal in die News rein.
News aus der Tech-Welt.
Es hat diverse neue Apple-Sachen gegeben, Monitoren, Laptops und Samuel. Genau, ihr redet ja dann einen Deep Dive in eurem eigenen Podcast, den ihr nachher dann auch noch aufnehmen dürft.
Genau, darum sind wir dann ein bisschen früher weg.
Genau. Wir mobben euch dann noch wieder raus, damit ihr den Angefressenen könnt aufnehmen. Genau, was hat denn Apple alles vorgestellt? Ich habe gesehen, die Dinge sind zurück. Wie heisst es?
Netbooks
sind zurück, Mann.
Netbooks sind weg, ja. Genau. Ich fange gerade mit dem an. Also wie du gesagt hast, es hat jetzt zwischen Montag und Mittwoch wirklich so eine ganze Flut gegeben an neuen Produkten von Apple. Die meisten sind mehr so iterative Upgrades, einfach neue Chip drin und so. Aber das Spannendste, was sie vorgestellt haben, das ist gestern gekommen und das ist das MacBook Neo, eben die Reinkarnation von Netbooks quasi. Das MacBook Neo ist so ein günstiges, ein Budget-MacBook. Das kostet nur 579 Franken. Das ist wirklich recht unten reingefahren mit dem Preis. Und das hat aber dafür natürlich nicht so viel Leistung. Es hat so einen iPhone-Chip aus dem letztjährigen iPhone, also iPhone 16 Pro. Eine Generation vorher. Relativ wenig RAM und SSD und auch schlechte Anschlüsse und so weiter. Aber es sieht aus wie das andere MacBook. Also es hat immer noch den Aluminium-Unibody, den man so kennt. Es sieht auch aus wie das MacBook Air. Ist immer noch super verarbeitet. So ein bisschen bunte Farben. Kannst du in Gel haben und in
Pink.
Pink, genau, Pink. Es heisst, glaube ich, Blush auf Englisch.
Ja,
natürlich. Das ist ja nicht wie Netbooks. Damals haben die ja natürlich das Problem gehabt, dass sie, dort ist ein abgespecktes Windows gelaufen, wo dann eben nicht alles drauf gelaufen ist, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Da wird es normal ARM sein wie alle Mac, oder?
Genau, ist normale, also die Chips auch im iPhone sind ja schon lange Apple Silicon, das ist alles die gleiche Architektur. Du könntest auch einen iPhone-Chip nehmen und da reinpacken und es läuft ganz normal als macOS drauf, wie auf jedem anderen Mac auch. Also da hast du eigentlich gar keinen Nachteil. Und eben einfach so Haptik, Verarbeitung und so weiter ist genau auch jedes andere MacBook und ich glaube, das ist halt schon recht attraktiv. Und die Leistung wird wahrscheinlich dann auch ausreichen, eben wenn du jetzt einfach so ein bisschen Webbrowsing, Word und was auch immer brauchst. Und ich denke, da wird Apple schon so eine neue Einstiegsdroge halt schaffen für das Mac-System, gerade für so Schüler, Studentinnen. Mhm. Ist doch super, wenn du für 600 Stutz kannst ein MacBook kaufen. Ist auch übrigens von der Leistung her, um es klein ordnen, das ist etwa gleich stark wie ein M1 MacBook Air aus 2020, glaube ich.
2020,
ich habe
das nämlich noch.
Genau, der Flo hat es auch noch.
Der Flo hat es auch noch.
Und funktioniert ja immer noch gut. Ihr könnt mit dem eigentlich recht okay arbeiten.
Hey, ja, also ja. Eben, wenn du so Videos schneiden und so Sachen willst,
klar.
Dann wird es langsam ein bisschen knapp. Aber es ist erstaunlich, wie weit das man kommt mit
dem. Wenn selbst das geht, dann
ist es
ja...
Eben, es geht. Ja. Und ich finde es noch krass, dass man kann sagen, hey, es hat quasi iPhone, also die Leistung von einem Handy und es funktioniert einfach als Notebook oder halt als...
Ja, ja. Ja, die iPhone sind relativ stark mittlerweile.
Nach irgendwie 5 Jahren ja, finde ich jetzt auch langsam merkt man ein bisschen den Akku und so. Aber also...
Das ist auch etwas, ich habe mir überlegt, um es einfach auszutäuschen, weißt du, und dann bist du eigentlich wieder safe. Ich weiß auch nicht, ob es sich lohnt, schon
ein 5-jähriger PC. Es ist einfach viel, dass das jetzt quasi eigentlich wie so, oder bis jetzt hat man, wenn man wirklich einen möglichst günstigen Mac gebraucht hat, dann ist man vielleicht auf Ricardo und hat sich halt ein altes M1, M2 MacBook Air gezogen. Und das hat auch noch gelangt. Und jetzt kannst du halt einfach ein neues MacBook Neo kaufen und bist ungefähr gleich weit. Das Display ist auch nicht schlechter übrigens, das ist auch noch wichtig. Hat die gleiche Pixeldichte wie das MacBook Air, also sehr, sehr scharf, etwa gleich hell, gute Farbe und so weiter. Ja, also ich finde, es ist recht ein cooles neues Produkt für den Preis vor allem. Und eben tritt halt dann auch so ein bisschen gegen die Chromebooks an oder günstige Windows-Laptops, wo Apple bis jetzt einfach noch gar nicht drin war in dem Segment.
Ja, und auch denkt so ein bisschen, wie so Chromebook-Alternativen. Dort hast du natürlich schon ein bisschen mehr abgespeckt, aber es ist auch so ein bisschen die günstige Variante mit einfach so ein bisschen Cloud-Sachen.
Halt, sind bei uns halt auch populär.
Das ist ja kein, also ist kein Vergleich, gell? Also so Average Chromebook ist also...
Die sind ja schon
easy. Ja, ist das eine andere Nummer? Ziemlich sicher.
Total. Also, also ich meine, natürlich hat sich die auch ein bisschen verbessert, aber grundsätzlich, da kannst du Word aufmachen, dann gehst du mal das Kaffee rauslassen. Also,
nein, das stimmt im Fall nicht.
Nein, ich die sind nicht so langsam.
Die funktionieren einwandfrei, aber bei uns gibt es einfach, also ich kenne einfach niemanden,
der es schon. Nein, ja, das stimmt. Das ist nicht,
in den USA
das ist
sind sie populär, aber
ich glaube, die sind in den USA beliebter. Eben auch gerade so in Schulen und so weiter. Ich bin jetzt gespannt, oder ob das jetzt quasi so sich dort angreifen und dort Marktanteile erobern. Auf jeden Fall, eben, wenn du jetzt einfach ein günstiges MacBook brauchst, dann ist das sicher cool. Und es passt halt auch so ein bisschen drin in die anderen MacBooks, die sie jetzt vorgestellt haben, oder in Trend, wo jetzt schon seit einigen Jahren passiert, ist, dass die normalen MacBooks, sprich MacBook Air und MacBook Pro, die werden halt immer stärker zum gleichen Preis. Logisch, oder Chips werden immer schneller und so weiter. Und es wird eigentlich wie... die Chips werden eigentlich... schneller, als dass die Anforderungen steigen. Also du kannst wirklich immer mehr machen mit dem gleichen Laptop aus dem gleichen Segment. Oder also wenn du heute ein MacBook Air kaufst, jetzt haben sie ein neues vorgestellt, hat der M5-Chip drin, der ist wieder schneller, ist wieder effizienter, jetzt hast du noch eine größere SSD drin, standardmäßig, hast schon 60 GB RAM drin, standardmäßig. Also du bist heute, wenn du ein MacBook Air kaufst, etwa dort, wo du gewesen bist, wo, wenn du vor, weiß nicht, 4 Jahren oder so, ein Einstiegs-MacBook Pro gekauft hast, oder? Und es kostet eigentlich weniger und du kannst aber etwa gleich viel machen mit dem, wie du vor 4-5 Jahren hast können machen mit einem Pro.
Das heisst, ich kann mein Alter nicht tauschen und komme ein neues Besseres über.
Ja, genau.
So funktioniert Wirtschaft, genau.
So funktioniert, genau, so funktioniert. Sehr schön viel. Nein, aber im Endeffekt muss man schon sagen, unter dem Strich kann man eigentlich sagen, Macs sind einfach günstiger heute, als sie vor 5 Jahren geworden sind, wenn du das Gleiche willst machen. Und die neuen Pro, MacBook Pros, die sie jetzt vorgestellt haben, mit M5 Pro und M5 Max, die sind irgendwie am Dienstag gekommen, ist es genau das Gleiche, hat kein Redesign gegeben, ist einfach ein stärkerer Chip wieder, etwa so 20-30% mehr Leistung über den Daumen gepeilt. SSD-Größe steigt auch standardmäßig, ist jetzt bei 1 oder 2 TB, je nachdem, ob du den Pro oder den Max-Chip nimmst. Und sonst passiert nichts, das Design ist immer genau das Gleiche, der RAM ist immer genau gleich. Es ist aber schon relativ bemerkenswert, und zwar bei allen, dass Apple inmitten von dieser Speicherkrise, wo man ja doch immer so drinsteckt, jetzt eigentlich überall die Speichergröße, also die SSD-Größe erhöht hat, ohne den Preis zu erhöhen. Also sie gehen wirklich so in die komplett andere Richtung, wie irgendwie alle anderen Hersteller im Moment müssen gehen, wo Produkte wirklich teurer werden und Upgrades teurer werden. Und bei Apple, sie bieten im Moment wirklich mehr Speicher an zum gleichen Preis. Das ist schon noch erstaunlich.
Berechnen Sie den Preis oder liegt das irgendwie an Verträgen oder so, weißt, so langfristige Sachen?
Ja, ich habe mich jetzt gerade auch gefragt, ob es darum einfach erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr darum können erhöhen.
Kann alles sein. Ich denke, es ist irgendeine Mischung. Also einerseits haben sie sicher langfristige Verträge, weil sie machen das auf 1-2 Jahre raus. Und sie haben auch relativ viel Marktmacht in den Lieferanten, oder? ich glaube nicht, dass sie so viel mehr zahlen wie jetzt andere, die halt wirklich so auf dem Spotmarkt die Speichermodule kaufen, sondern Apple hat das schon lange vorher verhandelt. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, sie können auch ein bisschen mehr einen Aufpreis fressen, weil ihren Speicher, vor allem die Upgrades, sind einfach exorbitant teuer. Und zwar schon immer gesehen.
Ja, das ist immer so eine Diskussion auch, warum sie das so machen können. Und es funktioniert
richtig
irgendwie.
Also, oder für ich bin gar nicht sicher, ich glaube, ein Terabyte kostet halt irgendwie 400 Franken Aufpreis oder sogar 500. Mhm. Also wirklich so absurde Preise für Speicher- und RAM-Upgrades, wo du natürlich jetzt auch sagen kannst, ja, jetzt, wenn sie mich kaufen, halt 50 Franken statt 30 Franken kostet, die ist auch nicht so schlimm. Und dafür gewinnen wir Marktanteil, weil die anderen halt jetzt auch müssen teurer werden. Also sie bleiben etwa gleich, die anderen werden teurer, es nähert sich so ein bisschen an. Ich finde schon, im Moment ist Apple relativ stark im Notebook-Segment. Ja. Mhm. Soviel zu den Notebooks. Eben das Sortiment zieht sich so ein bisschen auseinander. Oder? Air und Pro werden einfach alle schneller. Und weil jetzt die so schnell geworden sind, haben sie quasi unten dran noch das Neo jetzt angesetzt. Das macht eigentlich viel Sinn. Dann, was hat es noch gegeben? Es hat noch Studio-Displays gegeben, also neue Monitore. Die sind für mich eine riesen Enttäuschung. Da haben sie wirklich, das Studio-Display ist schon 4 Jahre alt gewesen, das alte. Und in dem Studio-Display vor 4 Jahren ist schon ein Panel drin gewesen, wo heute 10 Jahre alt ist. Also das Panel aus 2016 ist schon dort relativ eine alte Technik gewesen, hat nur 60 Hertz, hat kein Local Dimming, ist ja nur ein 27 Zoll Monitor. Und sie haben genau das gleiche Panel einfach wieder verbaut im neuen Version. Also null Upgrade im normalen, wirklich null. Das Einzige, was neu ist, sind die Thunderbolt-Anschlüsse hinten dran. Jetzt Thunderbolt 5 unterstützt und nicht Thunderbolt 4. Und ich glaube, die Lautsprecher sind noch ein bisschen besser geworden. Ja.
Wie meinst du
das? Das kostet weiterhin 1400 Stutz.
Ich wollte sagen, aber weißt, ist das gefragt, weil es eben so teuer ist? Weißt du, das findet man kümmert uns gar nicht gross um das, oder?
Ja, ich glaube halt, es gibt einfach so eine Gruppe von Leute, die einfach unbedingt einen Apple-Monitor will. So. Und ja, dann haben sie einfach keine Wahl und sie müssen einfach das kaufen, friss oder stirb. Und er ist schon, weißt, ich meine, als Studio-Display besetzt, es ist ein schönes Gerät, es ist halt verarbeitet, es ist halt einfach Apple-mäßig. Du hast das Aluminium-Design, es sieht super schön aus. Die Lautsprecher sind wirklich besser als bei jedem anderen Monitor, den ich je hatte. Also du kannst effektiv nur mit dem Monitor arbeiten, musst nicht unbedingt externe Böchse haben und kommst relativ weit. Das ist schon so ein Leistungsmerkmal. Mhm. Also es hat so ein paar USPs, das Studio-Display, aber es ist einfach in der heutigen Zeit, in 2026, wo du für 800 Stutz einen Top-OLED-Monitor bekommst, der grösser ist und bessere Bildqualität hat und alles eigentlich besser ist, ist einfach der Preis wirklich richtig dreist, finde ich. Und dann haben sie über dem Studio-Display, also den haben sie quasi gleich gelassen, und jetzt haben sie aber obendrauf noch eine Luxusversion von dem quasi gebracht.
Weil das noch nicht die Luxusversion ist mit 1400 Stutz.
Weil das ja technisch völlig veraltet ist, oder? Haben sie jetzt noch das Studio-Display XDR rausgebracht. Früher hat es ja, oder bis jetzt hat es das Pro-Display XDR gegeben. Das war ein 32 Zöller, der noch viel teurer war. Der ist jetzt aus dem Sortiment rausgeflogen. Und jetzt gibt es einfach eben die bessere Version von dem 27 Zöller. Der hat dann wirklich bessere Bildqualität. Der hat ein Mini-LED-Display, Local Dimming, 2000 Nit. Das ist mega hell und ist scharf und schön und alles gut. Aber er kostet halt 2900 Franken.
Da holen sie eben die fehlenden Gewinne wieder rein.
Genau, so da will ich sagen, Fall, ja.
Das ist ein Nischenprodukt. Monitore sind noch nie, das ist eine Handvoll, die sie hier verkaufen. Aber ja, also das finde ich wirklich... Ich hätte eigentlich die Technik, die jetzt in dem XDR-Display steckt, hätte ich jetzt erwartet, in einem Nachfolger vom normalen Studio-Display zum gleichen Preis. Das wäre so etwa konkurrenzfähig gewesen. Und ja, also da habe ich wirklich überhaupt kein Verständnis.
Geil.
Gut, das zu den Displays. Und dann am Montag haben sie eigentlich mal angefangen mit einem iPhone oder einem iPad. Das iPad können wir in etwa 10 Sekunden abhandeln. Es ist genau das gleiche iPad Air, wie es bis jetzt gegeben hat. Es hat einfach einen neuen Chip drin, der M4. That's it.
Geil. Haben sie aber letztes Jahr im Fall auch schon gemacht.
Genau.
Tipptopp. Genau.
Und das iPhone 17e ist das neue Budget-iPhone in grossen Anführungszeichen. Kostet 600 Franken. Und da bleibt eigentlich auch alles fast beim Alten. Also das Design ist nicht überarbeitet worden. Das ist immer noch so mit dieser Notch, also die nicht die pilenförmige Aussparung, nicht Dynamic Island, sondern halt noch so das alte... Das Ding, das oben rein lampet.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, aus dem iPhone ist es?
14 ist, glaube ich, das letzte
Jahr. 14, glaube ich, ja. iPhone 14 Design. Ja. Dort hat man eigentlich gedacht, dass vielleicht jetzt mal ein neues Design ausgraben, auch für das billige iPhone. Haben sie aber nicht gemacht. Und sonst ist halt ein neuer Chip drin, also der aktuelle. Dort haben sie nicht gespart, das ist super. Hat jetzt MagSafe, das ist beim letztjährigen E-Modell ein grosser Kritikpunkt gewesen, also dass du halt wirklich das magnetisch kannst irgendwo ansetzen. Mhm. Zum Beispiel in einer Autohalterung zum Beispiel ist relativ beliebt. Und das hast du vorher wirklich nicht können mit dem günstigsten. Kannst du jetzt. Und es hat auch da wieder mehr Speicher gegeben für den gleichen Preis. Kostet immer noch 599 und startet mit 256 GB. Vorher sind es 128. Also auch das ist so eine versteckte Preisreduktion. Kann man jetzt vielleicht nicht sagen, ist ja auch ein Jahr neuer. Aber gleich, ein gewisses Upgrade hat stattgefunden. Ist ein solides Handy, hat aber halt hinten auch wieder nur eine Kamera und für 150 Franken mehr kommst du als normale iPhone 17 über, wo dann wirklich deutlich besser ist. Also ein besserer Akku hat, zwei Kameras, das neue Design. Ein
besseres Display, oder auch?
Ein besseres Display, 120 Hertz, das E hat, genau.
Drum, es gibt auch viele, aber wenn du einfach mega minimale Ansprüche hast, schaut das easy, nimmst du lieber das da einfach am günstigsten. Genau. Ist,
und der Vorteil ist halt, wenn du natürlich so eins kaufst, statt einem irgendein Salzmodell, ist halt, dass dort Update-Zeiträume länger sind. Also, das wird noch länger unterstützt. Und wenn du jetzt wirklich einfach Basic iPhone hast und das für immer und ewig brauchst, bis es halt einfach kaputt geht, dann kann das schon okay sein. Und es ist jetzt wirklich, ich finde jetzt heute, also jetzt das ist besser als das von letztes Jahr. Letztes Jahr hat es wirklich ein paar Sachen gegeben, wo du denkst, ja, das ist wirklich nicht heutzutage.
Nachzulesen in meinem Kritik.
Richtig.
Sehr gut. Richtig. Genau, eben, er redet ja dann ausführlich. Im Anfressen.
Genau. Ja, mit dem werden wir schon durch. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, wir machen dann so ein bisschen deeper Deep Dive im Angefressen. Der kommt wahrscheinlich morgen.
Gut. Dann die nächste, die dreht sich um Init 7 unter anderem, weil die sich gegen Netzsperre wehren. Und Flum, was geht es dort genau? Warum wehren die sich? Zensur ist doch etwas Schönes.
Also es ist ein bisschen komplizierter, Phil. Also,
ich habe den Text gelesen.
Es ist sogar sehr kompliziert. es ist grundsätzlich einmal vorneweg. Es sind Sperren über das DNS-Netz. Das heisst, dass im Prinzip können einfach Domains gesperrt werden, dass die nachher dumm zugänglich sind für User. Und
für dort, User, die dann den Anbieter haben, oder wie? Oder hat das
ja, also, so eine, also der Anbieter muss sich halt dann danach richten. Also grundsätzlich gibt es eigentlich zwei Netzsperren, die können verordnet werden. Und es gibt eigentlich zwei konkrete Szenarien. Das eine ist das sogenannte Fernmeldegesetz. Dort werden Netzsperren vorgesehen, zum Beispiel wenn Kinderpornografie neu festgestellt wird. Und das wird halt irgendwann in Gott weiss wo gehostet und du kannst dich nicht ausheben und zur Rechenschaft ziehen. Dann kannst du die Netzsperre verhängen. Und das ist das eine. Und das andere ist das Geldspielgesetz, wo wir 2017, glaube ich, darüber abgestimmt haben. Das ist Geldspielangebot, wo nicht in der Schweiz, also wo sich der Firmensitz nicht in der Schweiz stattfindet, das ist nicht erlaubt. Und dort kann man so Netzsperren verhängen. Es ist jetzt so, dass sowohl die Walliser als auch die Waadtländer Staatsanwaltschaft im Rahmen von Prozess verschiedene Netzsperren angeordnet hat. Unter anderem zu der Website von einer Umweltaktivistengruppe, die heisst Grand Mandataire. Ich habe die vorher nicht gekannt. Gegen die wird momentan ermittelt in irgendeinem Fall, wo es um Sachbeschädigung und glaube auch Körperverletzung geht. Und dort haben sie eben die Sperre im Rahmen von der Strafprozessordnung angeordnet, haben sie quasi gesagt, das ist eine Beschlagnahme. Und da gibt es aber verschiedene Approaches. Einerseits juristisch bewegen sich solche Verordnungen nicht komplett außerhalb vom Recht. Eben, also es ist, wenn die Website als Tatmittel oder unterstützendes Instrument einer Straftat betrachtet wird, kann man das anordnen. Es ist sehr Juristensprech. Allerdings hast du dann dort auf der anderen Seite halt das Problem, du kannst ja nicht einzelne URLs sperren lassen, sondern nur ganze Domains. Das heisst auch, die Teile von der Webseite, die eigentlich völlig legitim sind, sind dann gesperrt und das nennt man dann Overblocking. Und genau gegen das wehrt sich eigentlich Init7. Es ist so, dass alle anderen Provider oder zumindest die grossen Provider das einfach stillschweigend akzeptiert haben. Also Sunrise und Swisscom und so haben die Website einfach blockiert, beziehungsweise eben die...
Kannst du das sagen, wenn das bedeutet, dass also Sunrise und Swisscom Nutzer, also Internet, wo das Internet bei denen haben, die können auf die Seite schon nicht mehr zugreifen, wenn du bei Init7 bist, dann schon?
Genau.
Ah, okay. Und all die anderen, gibt es noch andere Anbieter?
Ich kann das nicht für jeden Provider sagen, aber die meisten.
So. Ja, genau. Ja.
Genau, also die allermeisten haben dem einfach stillschweigend Folge geleistet. Und Init7, wo vom Simon Schlauri beraten wird, juristisch, der ist ein bekannter Anwalt auf diesem Gebiet, die sagen einfach, Da gibt es einfach keine juristische Basis für so eine Anordnung. Wir machen das nicht einfach so. Einerseits eben wegen dem Overblocking. Das ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Andererseits, wenn das durchkommt, dann ist das ein Präzedenzfall, oder? Das ist problematisch, das ist Zensur, dass da jede Staatsanwaltschaft, jeder Verein, einfach wenn es denen nicht passt, so, oh, okay, du hast irgendwie, der hat irgendwie einen Abfallkübel reingeschifft oder der hat einen Mann doppelt gesagt, jetzt tun wir einfach seine ganze Dinge mal blockieren, oder das ist, da bewegen wir uns in eine ganz gefährliche Richtung. Und da bekommt der Init7 und der Freddy Künstler, wo der Geschäftsführer ist, bekommt da recht, einerseits eben vom Simon Schlauri, andererseits auch vom bekannten Digitalrechtsexperten Martin Steiger, der hat auch dazu geschrieben, aus seiner Sicht entsteht quasi eine neue Form von Internetzensur, von staatlicher Internetzensur, obwohl die Netzsperre einfach nur punktuell vorgesehen sind. Und dort sind sie jetzt ein bisschen am Kehren, weil eben, es ist kein Glücksspiel, es ist kein Verstoß gegen das Fernmeldegesetz in Form von Kinderpornos oder anderem. Und es gibt zwar Möglichkeiten, also vom Bundesgericht aus gibt es zwar schon, die haben das schon offen gelassen, dass man das in gewissen Formen machen kann, aber wenn das angebracht ist und wenn nicht, dann scheiden sich Geister.
Wer entscheidet jetzt? Also bei welcher Instanz liegt es jetzt?
Also es sind ja verschiedene Fälle. In gewissen Fällen geht es schon vor das Bundesgericht, im anderen ist es noch vor dem Kantonsgericht. Aber Init7 hat schon durchblicken lassen, dass sie das auf jeden Fall bis zur letzten Instanz werden weiterziehen. Das sind jetzt auch schon abgestraft worden mit einer Busse von 6'000 Franken, weil sie die Anweisung nicht befolgt haben. Was aus der Sicht von gewissen Rechtsexperten auch kritisch ist, weil bis zu 10'000 Franken dürfen die Bussen gehen. Und 6'000 ist darum schon relativ hoch und lässt ein bisschen vermuten, dass man an Init7 jetzt ein Exempel will statuieren.
Gut, aber das ist auch keine Summe. Auch wenn die jetzt nicht die grössten sind, aber 6'000 Stutz ist jetzt einfach die nichts, oder?
Ja, ja.
Ja, natürlich, aber wenn du natürlich einfach willkürlich solche Bussen
sprechen,
bei etwas, wo so juristisch noch gar nicht wirklich, also nicht eindeutig ist, oder?
Ja, ja. Ich finde es gut, sind die das weiter? Ich finde auch, so
irgendwie. Ja, ist echt noch geil.
Also es ist eben die Strafe, sie berief sich eben auf die Strafprozessordnung und die eine Seite sagt, ja, die Strafprozessordnung, die sieht keine allgemeine Kompetenz vor Internetprovider einfach zu so Netzsperren zu verpflichten. Weil die Beschlagnahmung, wo sich die Staatsanwaltschaft darauf bezieht, richtet sich normalerweise gegen Gegenstände oder Daten, aber nicht gegen die technische Vermittlung von einem Internetzugang. Weil Init7 ist ja nicht der Host, weißt du? Einem Hoster kannst du sagen, wir beschlagnahmen das, du musst die Daten sperren. Die sind bei dir gehostet, du musst die sperren. Aber die Provider haben ja mit dem nichts zu tun. Die gewähren ja nur den Zugang. Und dort setze ich ihn
nicht. Wieso gehen sie denn nicht auf den Hoster?
Ja, weil es wahrscheinlich im Ausland gehostet ist.
Aha.
Ja, gut. Du kannst nicht machen, ja.
Kannst nicht viel machen.
Ja, gut. Also, ja. Sind wir gespannt, wie es weitergeht. Hat ja... Ja, bei uns hat das jemand gefeiert, oder?
Ja, völlig.
Ja, ich feiere es schon ein bisschen. Ich muss sagen, ich bin schon auch eher auf der Seite von Init7.
Ja, es klingt halt, wir wissen nicht ganz konkret, was dort auch bei dem Umweltschützer geht. Und dann klingt es halt ein bisschen noch, genau wie du sagst, mit auf Spatzen schiessen.
Ja, eben, es spielt gar nicht so eine Rolle. Es ist uns gerade ein Prinzip. Oder? Also,
genau,
ja,
also...
Hey, mal schauen, was
auch ohne jetzt einen juristischen Experten zu sein, ich finde, das ist schon ein relativ radikales Mittel. Und wenn du einfach sagst, ja, das machen wir jetzt einfach mal, dann öffnet das Tür und Tor,
es dass ist das wieder passiert.
Genau, zum Beispiel jetzt Digitec, wenn der Flo irgendwas gegen den Elon sagt.
Richtig. Und so. Kannst du bitte mal aufhören, auf dem armen Elon rumhacken? Das ist ein Armer.
Wir haben schon lange nicht auf dem Elon gepackt.
Darum habe ich gefunden, muss ich es jetzt mal wieder antönen.
Ich glaube auch, der Elon hat das gelesen und hat jetzt eben der Latz gesagt, nein, sonst kommt wieder etwas auf Galaxus oder Digitec.
Immer genau, verkratzt Teslas und schimpfst gegen ihn und nein, es ist schlimm mit dir. Komm, das nächste Thema, dort, über das haben wir auch schon ein paar Mal geredet und jetzt scheint es da eine Kehrtwende gegeben hat, nämlich, dass nicht mehr Netflix Warner kauft, sondern tatsächlich Paramount. Luca, warum? Warum?
Ja, also, warum? Geld. Geld. Geld regiert die Welt. Der grösste Bieterkrieg von der jüngeren Hollywood-Geschichte ist vorbei. Es geht eben, wie gesagt, um die Übernahme von einem der traditionsreichsten Studios überhaupt, Warner Bros. Discovery. Warner Bros. Steht ja schon eigentlich seit Monaten zum Verkaufsunternehmen, kämpft finanziell seit Monaten, obwohl man im Kino immer wieder auch grössere Erfolge hat können feiern. Dune zum Beispiel oder auch... wenn ich jetzt gerade ein völliges Eich erzähle, der Barbie-Film, Oppenheimer und so weiter. Also man sollte eigentlich meinen, es geht denen gut, aber es geht denen alles andere als gut. Und zu ihrem Konzern gehört mehrere Bereiche. Das ist eben einerseits das klassische Filmstudio. Ich sage mal, vielleicht dem geht es eben einigermaßen gut. Dann kommt aber noch die Streaming-Sparte dazu, rund um HBO und das lineare Fernsehen mit Sendern wie CNN oder Eurosport. Und ja, ganz am Anfang...
Eurosport?
Ja, Eurosport. tatsächlich.
Sehr random, okay.
Ja, das ist einer von denen, wo... Es gibt noch ganz, ganz viele andere, aber die kenne auch ich teilweise gar nicht. Ja, cool. Eurosport kennen wir alle. Nicht, natürlich nicht von nach den 12 Uhr am Abend...
Sexy Sportclips.
Stimmt, das hat es auch mal noch gegeben. Alter,
so gut.
Alter. Jedenfalls ganz am Anfang, das ist etwa vor einem Jahr ungefähr, plus minus, wo wir das erste Mal haben, ein bisschen darüber reden, hat alles danach ausgegangen, also Paramounts Rennen ziemlich locker machen wird. Die haben von Anfang an auch mega grosses Interesse gezeigt. Kein Wunder, oder? Der Katalog von Warner Bros. Ist wirklich einer der wertvollsten in ganz Hollywood. Wir reden da von Marken wie Harry Potter, Game of Thrones, das gesamte DC-Comic-Universum und natürlich alle HBO-Serien oder eben Game of Thrones und so weiter. Das ist einer der prestigeträchtigsten Serienproduzenten überhaupt und ja, wer sich so einen Katalog kann sichern, der krallt sich einer der schillerndsten Schaufenster der ganzen Filmindustrie. Und dann ist Ende letztes Jahr, also man hat zwar immer schon ein bisschen Gerüchte gehört, ja, Netflix könnte auch ein bisschen interessiert sein, weil logisch, warum will Netflix nicht, oder? Aber so richtig daran glaubt hat niemand und Ende letztes Jahr plötzlich ein bisschen wie aus dem Nichts. Netflix ist nicht nur interessiert, sondern paff, wir haben einen Deal gemacht, es ist alles schon unter Dach und Fach, wir werden etwa 82 bis 83 Milliarden Dollar ausgeben und das wird in den nächsten ein, zwei Jahren passieren, sofern alle Kartellbehörden das durchwinken. Und Paramount war so, what? Hallo? Halt? Wir sind da gar nicht damit einverstanden, was da passiert. Und ja, Paramount hat dann da auch ein bisschen probiert, dagegen zu heben. Einerseits mit feindlichen Übernahmeangebot. Feindlich in dem Sinn heisst, dass man nicht zum Verwaltungsrat gegangen ist mit dem Angebot, sondern direkt zu den Aktionärinnen und Aktionären von Warner Bros. Und ihnen eigentlich mehr oder weniger gesagt hat, «Look, mit meinem Deal verdienst du am Ende vom Tag mehr Geld, also gang du bitte zu deinem Verwaltungsrat und sagen, der soll gefälligst unseren Deal nochmal überdenken.» Und das ist mehrere Wochen immer ein bisschen so hin und her gegangen. Der Verwaltungsrat hat das natürlich nicht gern gesehen und immer wieder sehr, sehr klar gesagt, «Nein, der Netflix-Deal ist besser, er ist besser strukturiert, er ist finanziell sicherer, er ist überhaupt alles. Man muss da aber auch noch eine Unterscheidung machen. Netflix hat von Anfang an immer nur das Studio und das Streaming-Geschäft wählen. Mit dem linearen Fernseher kann Netflix halt einfach nicht viel anfangen. Das ist ein Streaming-Gigant. Das hätte man dann müssen wie auch noch zuerst abspalten von Warner Bros. Discovery, um dann den einen Teil an Netflix zu verkaufen und den anderen Teil, was weiß ich, was damit machen.
Paramount.
Nein, Paramount. Eben Paramount will natürlich das ganze ausgesamte Paket als Filmstudio. Die wollen nicht nur das lineare Fernsehen. Und Paramount, eben, die haben immer für das gesamte Paket geboten, auch für das lineare Fernsehen. Paramount hat aber keinen Anklang gefunden bei Warner Bros. Sie sind sogar dann irgendwann mal, haben sie droht, vor Gericht zu gehen und sagen, Warner Bros. Tut nicht klar kommunizieren, wieso unser Deal schlechter ist oder nicht, warum sie unseren Deal nicht wirklich in Betracht sind. Da haben sie wirklich einen Druck aufbauen. Und so, wann ist das gewesen? Ich glaube, Ende oder Anfang letzte Woche ist plötzlich mal das erste Mal überhaupt Warner Bros. Gekommen und hat gesagt, also gut, wir hören jetzt mal an, was euer Angebot ist. Wieso? Weil Paramount eben dann sein Angebot schlussendlich so weit verbessert hat, dass sie sogar gesagt haben, hey, wir wissen, ihr habt einen Deal mit Netflix eigentlich schon unterschrieben und wenn ihr aus diesem Deal aussteigt, müsst ihr 2,8 Milliarden Dollar Buß zahlen. Die übernehmen wir. Mm-hmm. Unter anderem. Und natürlich noch ein paar andere Sweeteners drin hat es in diesem Angebot gegeben. Aber das hat dazu geführt, dass Warner Bros. Gesagt hat, also gut, wir hören dann. Zwei, drei Tage später hat Warner Bros. Tatsächlich offiziell gesagt, gut, Paramount Deal ist tatsächlich besser. Wir würden gerne jetzt hören, Netflix, ziehen die nachher oder nicht? Ihr habt vier Tage Zeit, um zu reagieren. Und Netflix hat dann Ende letzte Woche ziemlich schnell gesagt, nein, jetzt wollen wir es nicht mehr. Das ist uns doch zu heikel.
Also muss Warner Bros. Die Busse an Netflix zahlen?
Genau.
Yep.
Netflix. Das heisst, Netflix hat jetzt eigentlich scheiße viel verdient fürs Nichttun.
Yep.
Ja. Also, geil.
Schnell mal 3 Milliarden verdient. Für
yep. Ist nicht nichts. Also.
Das ist schon viel.
Ja, du überhaupt nicht. Das ist geil. Das ist geil. Also sag mal, ja, für sie, also der Ted Sarandos, der CEO von Netflix, der hat dann das natürlich so schön in seiner Verkaufsrhetorik verkauft, dass ja, du, es wäre nice to have gewesen, aber am Ende vom Tag wenn wir uns auch nicht finanziell übernehmen. Und einerseits stimmt das. Das sieht man auch, was der Aktienmarkt gemacht hat mit der Netflix-Aktie. Die ist ja in dem Ganzen, seitdem der Deal mit Warner Bros. Angekündigt wurde, ist die Netflix-Aktie runter.
Und jetzt ist sie doch wieder rauf, oder?
Jetzt ist sie wieder rauf.
25-30% rauf, nachdem der Deal abgesagt
wurde. Also der Finanzmarkt hat eigentlich tatsächlich das Ganze sehr beunruhigt angeschaut. Also sind alle ein bisschen der Meinung, Netflix, ihr seid zwar gross und mächtig, aber könnt ihr euch da jetzt nicht doch ein bisschen zu fest das Maul aufreißen? Ist der Kuchen nicht doch ein bisschen zu gross? Weil es kostet halt extrem viel.
Und wie viel hast du gesagt, wäre es?
283 Milliarden in Boah. Bar. Also in Bar, das heisst natürlich nicht in Köfferen, aber wir gehen jetzt da nicht ganz in die Finanzrhetorik rein. Aber es wäre jedenfalls verdammt hohe Verschuldung gewesen und Netflix hätte damit extrem wenig Spielraum in Zukunft für strategische Fehler, Fehlplanungen, ich sage mal. Oder wenn irgendetwas Unerwartetes passiert, wie, keine Ahnung, ein dritter Weltkrieg, der ausbricht oder so. Das
Problem hat jetzt einfach Paramount, oder?
Hat jetzt Paramount natürlich, absolut. Aber eben, es ist halt auch einfach ein Wahnsinnsangebot. Wenn Warner Bros. Zum Verkauf steht, wenn steht Warner Bros. Jemals irgendwann mal wieder zum Verkauf, das ist eine einmalige Chance, um ein riesiges Ding aufzubauen. Und das haben natürlich beide erkannt. Beide sind verdammt, also ich sage mal, sind wild gewesen, verdammt viel Risiko für den Deal einzugehen. Jetzt geht es halt Paramount das Risiko ein und Netflix hat sich zurückgezogen. Eben, es stimmt einerseits, das Risiko muss natürlich kalkuliert sein, andererseits, ich glaube, der Ted Sarandos, der wird schon noch ein paar schlaflose Nächte haben und sich überlegen, was hätte sein können.
Hey, jetzt ist wenigstens da die ganze Harry Potter-Marke beim richtigen Unternehmen, oder? Mit ihren
Kunden, mit den Take-Around und so.
Die Küche passen ja zueinander, oder?
Die passen wunderbar zueinander. Ja, und jetzt gibt es natürlich aber noch, nebst dieser ganzen Diskussion, wer welche Franchises bekommt, noch zwei weitere Dimensionen. Die eine ist die politisch. Vielleicht Samuel, willst du dich auf das Glasteis wagen?
Uiui, ja, also du hast halt den Larry Ellison, wo ja Paramount, nicht der Larry, sondern wie heisst er, sein Sohn, der David. Mhm. Aber der Sohn von Larry Ellison. Und Larry Ellison ist halt ist ja der Oracle-CEO und einfach der reichste Mann auf der Welt. Und steht Donald Trump halt sehr nahe. Und jetzt, wenn natürlich quasi sein Sohn oder einfach so das ganze Ellison-Imperium halt jetzt Warner übernimmt und mit dem halt auch CNN zum Beispiel übernimmt, steht halt so ein bisschen die Angst im Raum, dass dann dort, weil CNN ist doch relativ ein Trump-kritischer Sender, kann man jetzt sagen, dass natürlich dann dort anfängt, Einfluss nehmen, oder weil sie zum Beispiel schon bei CBS so ein bisschen gemacht haben, dort haben sie zum Beispiel den Stephen Colbert abgesetzt, so unter dem Vorwand, so, ja, es rendiert jetzt plötzlich nicht mehr, jetzt tun wir den absetzen. Und das kann natürlich jetzt bei CNN auch passieren, oder? Ja, man wird es sehen. Es ist einfach so ein fahler Beigeschmack, den du jetzt vielleicht bei Netflix weniger gehabt hättest, wenn sie das übernommen hätten.
Es ist natürlich fast schon offener Krieg zwischen Trump und CNN. Also, ja. Trump hat ja
schon. Genau, und es geht schon um mehrere Ecken, muss man sagen. Oder?
Laut Trump sind CNN ja auch Fake News.
Genau. Ja, aber du hast natürlich auch den Trump, der halt mit Larry Ellison irgendwie so latent verbandelt ist und einfach sicher gut gestellt. Und dann Larry Ellison ist der Vater von David Ellison und dem gehört jetzt Warner und denen gehört CNN. Und also es braucht schon so diverse Stufen, bis da etwas passiert, aber langfristig ist es halt zu befürchten.
Gut, ich meine, das Ganze muss ja auch noch durch die ganzen Behördenapparat, aber natürlich...
Ich würde auch gerne sagen, wie ist das mit den Monopolstellungen?
Genau,
so?
Gleich wie ja, genau, oder? Genau, gleich wie
aber, ist, aber es muss auch zuerst durch, also es muss zuerst durchgewunken werden,
aber
oder?
Es ist halt unter der Trump-Regierung, wenn natürlich etwas ist, wo der Trump... Ja, das ist auch, das
wirklich ah, ja, okay. Es ist jetzt halt, oder es sind so zwei Faktoren. Also, das eine ist, ist das natürlich, dass jetzt politisch einfacher wird sein, zum den Deal durchwinken, als der mit Netflix. Und zweitens, also der ist auch wirklich so rein objektiv gesehen, ist der bisschen einfacher zum Durchwinken, als wenn es Netflix gekauft hätte. Weil Netflix war eh schon grösser. Ja. Mhm. Und wenn jetzt die noch Warner gekauft hätte, das wäre nochmal ein viel grösseres Konstrukt gewesen. Und jetzt ist halt so Paramount und Warner zusammen, sind auch riesig. Aber kannst du jetzt noch eher akzeptieren. Einfach rein von einem
monopolistischen Standpunkt. Ja. Wenn du schaust, auch Streaming-Geschäft für sich alleine betrachtet, oder Netflix ist schon der Gigant, der mit Abstand grösste Gigant, fast unangreifbar, unantastbar. Und jetzt kommt noch Warner Bros. Franchises und IPs dazu. Da entsteht natürlich ein Wahnsinnsmonster. Und Streaming-Geschäft ist Hollywood am Beeinfluss und am Verändern wie blöd. Also das ist schon anders als Paramount, wo auch ein Traditionsstudio ist, aber in seiner Sparte, sage ich mal, nicht so gross wie Netflix oder nicht so Einfluss kann nehmen wie Netflix. Es wird jetzt natürlich riesig und eben politisch wird es auch einfacher sein, weil das hat ja der Trump selber angekündigt. Ende Dezember hat er ja gesagt, er würde sich, falls Netflix den Deal würde bekommen, würde er sich einmischen in das Verfahren zum Annehmen. Also das hat er so angekündigt.
Hat sich auch mit dem
völlig
absurd. Unglaublich.
Das Protokoll sagen, dass eine Regierung sich einmischt in Privatwirtschaft eigentlich, also außerhalb von Kartellgesetz.
Und dann nebenan immer sagen, die Regierung soll sich doch immer weniger ins Zeug mischen.
Genau.
Das ist halt Trotteln.
Was auch so ein spannender Aspekt ist, wo vielleicht ist das mit, das jetzt halt, was es für Hollywood auch bedeutet, oder? Weil Paramount und jetzt eben die Ellison-Familie und mit Oracle, die sind natürlich sehr stark so auf der KI-Schiene, wo Netflix ein bisschen weniger war. Und das könnte jetzt so schon auch noch sein, dass da mehr Arbeitsplätze wegfallen, weil sie halt viel stärker werden KI einsetzen.
Genau, oder? Also Oracle sieht sich ja da ein bisschen als das Rückgrat von der globalen KI-Ökonomie sozusagen und investiert auch Milliarden in die ganze KI-Infrastruktur und Hollywood fürchtet natürlich da schon, dass wenn KI so zentral ist, eine zentrale Rolle spielt in einer Mediengruppe, dass da eher der Hang wird sein, Arbeitsplätze wegzurationalisieren, als es jetzt bei Netflix der Fall gewesen wäre. Wobei auch bei Netflix, muss man sagen, KI. Wir haben das auch erst gerade besprochen gehabt mit der deutschen Synchronstimme zum Beispiel, dass die von KI-Stimmen ersetzt werden. Und naja, die KI wird leider überall Einzug erhalten. Aber bei Paramount, sagen wir mal, ist der Hang dazu sicher mittelbarer als bei Netflix. Von dem her, es ist ein Blick in die Kristallkugel. Es ist fast unmöglich vorauszusehen, was genau wie sich verändern wird. Man hat immer, wenn wir es besprochen haben, das Gefühl gehabt, man wählen zwischen Pest und Cholera.
Das ist eh so, genau.
Also beide Deals oder beide Seiten haben sich auf ihre eigene Art falsch angefühlt. Und
ich bin einfach gespannt, ob du das merkst, so in zwei Jahren oder so, einfach so populäre Filme und Serien, die dann einfach so einen rechten Einschlag haben. Weil ich habe mir wieder den Scary Movie Trailer schauen. Dort hat es einfach so zwei Jokes drin, die ich gefunden habe. So, und dann letztlich ist von Paramount, finde ich so, es passt jetzt irgendwie genau in die Vorstellung, die ich kann von dem Unternehmen. Und vielleicht ist das einfach Zufall, weil die machen vielleicht dumme Witze in alle Richtungen, aber genau.
Gut, da muss man natürlich fairerweise sagen, wenn du jetzt irgendwie politisch anders ausgerichtet bist oder so, dann geht es vielleicht genau gleich bei ganz viel Netflix-Sachen.
Ja, natürlich.
Also, wo du dann irgendwie findest, so, das ist alles links. Ja.
Gut, Star Trek, wie heisst das denn neu? Der Starfleet Academy ist ja auch sehr, sehr divers, sagen wir mal so. Ja. Also das ist eine Paramount-Serie.
Ja, genau. Also, schlussendlich merken die, auch was. Du machst natürlich das, was geschaut wird und einfach kannst nie komplett links oder komplett rechts sein, weil dann holst du einfach nicht die Massen ab, oder?
Ja.
Nur weil die alle Bevölkerungsteile abgebildet sind, ist das ja nicht links. Oder? Das ist so.
Nein, genau. Aber
aus gewisser Sicht natürlich schon, aber eben ja.
Das ist ja der Netflix-Chef, ist ja genau auf das angefeilt worden in so einem Hearing letzte. Aber ja, genau. Ich glaube, wir haben hier schon lange genug darüber geredet. Wir wollen auch noch kurz über PlayStation reden. Dort hat nicht offiziell aber hast nicht ihr in euch Schule verduftet, ja, das stimmt.
Genau, wir verabschieden uns mal und gehen.
Genau, ich möchte Pause machen, damit ihr wieder fit sind für euren nächsten Podcast. In dem Fall, ja, tschüss zusammen, Samuel.
Tschüss,
tschüss, tschüss zusammen. Tschüss, tschüss.
Genau, Sony, nicht offiziell, aber es scheint mehr oder weniger bestätigt zu sein, dass dort die Strategie von PlayStation, also PC-Strategie vor allem, sich ändern könnte oder wird.
Ja, genau. Letzte Woche haben wir schon davon gehört. Und jetzt ist es eben, wie gesagt, nicht offiziell, aber der Jason Schreier, renommierter Gaming-Journalist, hat auf Bloomberg seine Informationen zusammengefasst, die er bekommen hat von diversen Mitarbeitenden von Sony. Und die besagen, dass Sony in Zukunft keine PlayStation-Games mehr auf PC wird veröffentlichen.
Also Singleplayer-Games.
Singleplayer, genau. Und das ist eine recht radikale Kehrtwende, weil in den letzten 7 Jahren hat Sony quasi alles Wichtige mit einem gewissen Zeitabstand zum Konsolen-Release auf dem PC veröffentlicht. Also Sachen wie The Last of Us Part 2, Horizon Forbidden West, Spider-Man und so weiter. God of War. All das Zeug ist früher oder später auch auf PC gelandet. Und der Jason Schreier hat durch Gespräche mit diversen Quellen innerhalb von Sony herausgefunden, dass das jetzt aufhört und kommen die Exklusivspiele wie zum Beispiel Saros, wo im April rauskommt, von Housemarque, die vorher Returnal gemacht haben. Ist es ein Launch-Game gewesen? Nein, nicht Launch-Game, aber irgendwie relativ früh im PS5-Dings. Ja. Aber so eine Game-Tipp ist das gewesen. Und das Saros könnte ja ganz cool werden. Das kommt auf jeden Fall nur auf PlayStation. Und Marvel's Wolverine, zu dem hat er keine gesicherten Informationen gehabt, aber es ist auch anzunehmen, dass das sehr wahrscheinlich auch nicht auf PC wird landen. Games, die bereits auf der PS5 veröffentlicht wurden, wie Ghost of Yotei, die Ports sind gestrichen worden in den letzten Wochen. Also die Pläne, das auf PC zu bringen, sind gestrichen worden. Das heisst, es ist auch auszugehen, dass jetzt Sachen, die schon erschienen sind, nicht mehr werden erscheinen auf PC. Ausnahmen sind Spiele, die mit externen Studios entwickelt werden, wie zum Beispiel Kena, Scars of Gamora oder Death Stranding 2, wo ja jetzt schon in 2 Wochen oder so auf PC rauskommt. Das ist so Deals mit externen Studios, das wird wahrscheinlich immer noch auf PC erscheinen, weil das halt mit Sony gehört und sie dann nicht alles können verbieten. Genau, und die andere Ausnahme sind natürlich Live-Service-Games, also Multiplayer-Games. Das macht Sinn. Wenn du ein Multiplayer-Game raushaust, dann willst du natürlich, dass so viele Leute wie möglich spielen, weil Multiplayer-Games leben von dem, dass sie möglichst breite Spielerbasis haben. Und es wäre dumm, das exklusiv zu machen. Plus, es kann ja auch so ein bisschen Werbung sein für das Spiel, für das Singleplayer-Spiel.
Das ist lustig. Aber das Gleiche gilt ja eigentlich dann auch für die anderen. Oder? Da ist
absolut,
so,
ja.
Der Weg ist offenbar einfach, dass dort der Nutzen und grösser und der Schaden geringer ist, weil sie offenbar im Abwägen finden sie jetzt, es verwässert also, ja, sozusagen die Marke PlayStation, oder wenn man
das genau, das ist so das Hauptargument, das er so herausgefunden hat. Executives bei Sony haben Angst, dass es die Marke tut verwässern, dass es langfristig den Konsolenverkäufen wird schaden. Und der Nutzen von diesen PC-Portierungen war bisher relativ gering gewesen. So Schätzungen gehen davon aus, dass es ungefähr 2% vom Umsatz ausmacht, die Einnahmen, die sie mit den PC-Ports eingenommen haben, am Gesamtumsatz von der PlayStation Division. Und das sind etwas mehr als 1 Milliarde, also in absoluter Zahl ist das viel, aber halt am gesamten Kuchen, wenn man das anschaut, ist es relativ wenig. Und
aber findest du das nicht eigentlich verwirrend? Du könntest doch meinen, für die Handvoll Ports, 2% ja. Einnahmen. Und ich meine, für...
Also es waren schon viele Ports gewesen, mittlerweile.
Ja, nein, aber ich meine, auf die PlayStation kommen ja hunderte Games raus und dann sind 10 sind auch noch auf PC gekommen und die machen schon 2% vom Umsatz aus.
Ja, es sind mehr als 10.
Ja, aber gleich, oder? Aber es ist ein Bruchteil. Ein winziger Teil ist auch für PC gekommen und hat trotzdem 2% vom Gesamtumsatz generiert. Hat die ganze Entwicklung hast du locker wettgemacht.
Ja, aber das schon. Also ja, sicher, es war easy money, gewesen, was sie da gemacht haben. Ja.
Und jetzt absolut. Man hat das Geld nicht. Tut lieber da Bluepoint
Studios schließen.
Kickt man. Und ich meine, das Portierungsstudio, kannst du auch kübeln, oder? Wer macht das, hat die Ports gemacht?
Nixes, ja genau, das ist schon unklar, was jetzt mit denen passiert, oder? Die sind gekauft worden von Sony 2021, ja, weil sie eben die neue Strategie gefahren sind, dass sie PlayStation Games auf PC werden bringen und jetzt machen sie das nicht mehr. Das ist die Frage, was passiert mit Nixes?
Ja, tschüss.
Ja, vielleicht. Sie können natürlich immer noch für die Live-Service-Sachen eingesetzt werden, aber sie haben noch nie solche Sachen gemacht. Mhm. Sie haben immer nur Singleplayer-Sachen portiert und Live-Service ist halt schon einmal etwas anderes als Singleplayer-Sachen.
Hey, ich finde es ein bisschen Panikmacherei, aber es ist auch so etwas, die wird sie ja selber nicht können zuverlässig vorhersagen. Also respektive, das ist so schwer messbar. Ist das wirklich so, also weißt du eben, ist das bisschen Geld, das du mehr machst, ist das mehr wert als die Marke, die ich will? Es ist so unmöglich zu sagen, aber absolut, ich muss ein bisschen
wie... Irgendeine Berechnung haben sie auch gemacht, genau. und gesehen, hey, komm, auf lange Sicht macht das vielleicht nicht so Sinn. Was auch könnte sein, oder man hat gesehen, wie es Xbox gegangen ist mit der viel aggressivere Multiplattform-Strategie und hat gefunden, hey, es ist ein slippery slope. wenn wir jetzt diesen Weg einschlagen, wer weiss, wo wir werden landen in 10 Jahren. Und das andere, was natürlich auch könnte sein, das finde ich auch eine spannende Überlegung, die Überlegung, dass PC immer wie mehr ins Wohnzimmer kommt.
Habe ich gerade eine Frage.
Mit der Steam Machine, die angekündigt wurde. Klar, das sagt jetzt nicht, dass die der riesige Erfolg wird sein, aber das Konzept, das PC sich löst von dem Desktop-Setup, von dem Büro-Setup und immer mehr ins Wohnzimmer kommt, das ist halt schon so. Und Microsoft, die nächste Xbox, soll ja auch so ein PC-Hybrid werden, wo auch Steam-Games können spielen. Und dann hast du halt die Situation, dass PlayStation-exklusive Games in deinem Wohnzimmer auf einer anderen Konsole in dem Sinne kannst spielen, oder? Und das ist halt, dann bist du wieder so in einer direkteren Konkurrenzsituation, als du es jetzt bist, wo PC und Konsolen-Gaming halt gleich noch in relativ trennte Sphären stattfinden. Es kann natürlich auch sein, dass sie so langfristig diesen Trend gesehen und gesagt haben, lieber jetzt aufhören, als näher irgendwie Schaden davon tragen für eine PlayStation-Brand.
Ich kann mir eben auch vorstellen, dass das tatsächlich dann das Ausschlaggebendste war, wenn jetzt die Gerüchte, und zum Teil reden die relativ offen sogar noch miteinander, so Sony und Microsoft, was eigentlich so Konsolenentwicklung anbelangt, darum gut möglich, dass die wirklich schon wissen, dass sie das planen, also dass es wirklich so kommt. Und dann auch eben, wenn sie nicht mehr so erfolgreich wird, dann haben die ja schon gesagt, die Xbox Series hat dann gleich 35 Millionen fast. Weißt du, 35 Millionen sind dann immer noch verdammt
aber
viel.
Ja, genau.
Und dann kommen noch ein paar Millionen Steam-Machines, die möglicherweise den gleichen Trend auslösen. Und dann eben, vielleicht sagst du dann, das ist uns jetzt doch ein Zeissen.
Und wenn das nächste Horizon auf einer anderen Maschine besser aussieht an deinem Fernseher als auf einer PlayStation, dann ist halt irgendwie, schwierig.
Ja, du, ich finde es schade. Andererseits, ich spiele es natürlich auch nie auf dem PC, weil ich so dann immer vor, weil ich kann ja nicht so lange warten.
Aber es geht ja, es ist ja, das ist ein Grund gewesen, oder du hast nie gewusst, wenn die Games rauskommen und verkaufen sie ja massiv ab bei den neuesten Releases jetzt, weil halt einfach Release-Strategie unklar war. Manchmal ist es irgendwie ein Jahr gegangen, manchmal zwei Jahre und ein paar Ports waren ja huere schlecht gewesen, oder? Also die, die nicht von Nixes gemacht wurden, die huere schlecht gewesen. Darum, das Interesse hat abgenommen. Darum, viele Leute werden dem nicht nachher trauern, aber es ist trotzdem eine wegweisende Entscheidung für die Zukunft von PlayStation.
Genau, wenn es dann so ist, aber ich würde jetzt das auch glauben, dass das in die Richtung geht.
Ich glaube es ja, also mittlerweile.
Würde mich auch nicht wundern. Ja gut. Ja. Also, kommt dann einmal noch unser letzter Posten und nicht der kleinste. Michel, du bist ja gerade frisch zurück vom MWC, vom Mobile World Congress in Barcelona.
Genau.
Und was hat es jetzt Lässiges gegeben?
Hey, ja, genau, ich bin gestern Abend von Rito gekommen. Also, ich bin noch nicht ganz so fit. Aber
Zeitverschiebung ist krass, oder? Von Spanien.
Die ist insane. Also, es fühlt sich an, als wäre 24 Stunden hinein drin.
apropos, wir haben übrigens schon bei der letzten Reise auf London, die eine Stunde hat mich komplett durcheinander gebracht. Also, da kommen wir schon mit dem nicht klar.
Ja, das ist immer Sommer- und Winterzeit, nicht? Die bringt dann schon einmal ein bisschen durcheinander. Die Stunde macht es. Aber Barcelona hat ja actually nicht einmal eine Stunde.
Nein,
ich muss sagen, ich war jetzt das vierte Mal gewesen und ertappe mich einmal ein bisschen dabei, wenn ich so ein bisschen abgestumpft werde. Von den Sachen, die ich sehe. Darum bin ich sehr, sehr froh gewesen, ist die Ambra mitgekommen, unsere Social-Media-Kollegin, die Videos gemacht hat von dem ganzen Event. Unter anderem haben wir dann gefunden, wir nehmen es uns zur Aufgabe, dass wir eben nicht so völlig abgestumpft sagen, ja, es ist immer das Gleiche wie jedes Jahr, sondern so ein bisschen die kreativen, coolen, neuen Konzepte gehen suchen in diesen 8 Hallen, die das MWC eben hat. Und wir haben uns dann unter anderem ein bisschen auf Smartphones fokussiert, wo da ja, finde ich, schon sehr kreative Ansätze wieder gehabt hat. Und ich habe gemerkt, es ist so ein bisschen wie einmal so in der Mode, wenn so ein bisschen Sachen sich wiederholen, die mal Trend gsi sind. Und ich habe das Gefühl, bei den Smartphones fängt das jetzt auch so ein bisschen an. Wo Sachen wieder kommen, die eigentlich früher gut gelaufen sind und wo man dann einfach so ein bisschen gestrichen hat. Zum Beispiel, ich gehe nachher. Das Erste, wo man nämlich haben dürfen anschauen, ist von Honor. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, von dem Robot-Phone. Das ist riesig angepriesen worden, so noch vor dem MWC. Und wir sind natürlich am meisten gespannt auf das. Das ist eigentlich ein normales Smartphone, hat aber so eine ausklappbare Kamera mit einem Gimbal, wo wie quasi so ein bisschen, Bildstabilisator drin hat und wo die eben auch verfolgen kann, wenn du Videos machst. Eigentlich da, wo die ganzen Content Creator einmal so separat mitnehmen von DJI oder so, um sich selber zu filmen. Und das ist wie so im Smartphone integriert. Und trotzdem ist das Smartphone nicht irgendwie so ein mega Klotz oder so, was eh schon allein spannend war. Also sie haben es irgendwie geschafft, um das mega kompakt zu behalten. Dann dachte ich, geil, spannend dann zum Ausprobieren. Und sie haben dann irgendwie einfach so 1000 Leute eingeladen für so zwei Smartphones, die es vor Ort haben. Und es war einfach geil. Schon mal insane gewesen, weil du musst so 2 Meter weiter hinten das Smartphone anschauen. Und sie haben natürlich auch wie so ein bisschen mystisch darüber geredet, was denn das jetzt alles kann. Neben dieser Verfolgung beim Filmen ist so, ja, was kannst du denn sonst noch? Und ja, es ist ein Robot-Phone. Also es ist schon natürlich wieder mit so smarten Funktionen, die es hat. Also es ist so ein KI-Kumpel, wo du auch ein Feedback geben. Wie jetzt so beispielsweise bei Gemini und so, kannst du auch so fragen, hey, wie ist mein Outfit und so. Das, so Zeug hat man ja ein bisschen angefangen mit visuellem Feedback. Und die Kamera soll das wie auch so ein bisschen machen und können mit dem Kopf schütteln oder mit dem Kopf nicken, wenn sie Sachen cool findet oder nicht. Also es ist insane, war einfach so useless Funktionen so abgewiesen worden sind. So also ich weiß nicht.
Also die Kamera an sich finde ich geil mit dem Gimbal und so. Das sehe ich wirklich ein Use Case für so Insta-Leute.
Genau, so. Für so Content Creators ist es mega cool. Die KI-Funktionen, finde ich, können sie sich einmal schenken.
Ist es wasserdicht, trotz ausfahrbarer Kamera?
Hey, es ist ein bisschen spritzwasserfest. Also es ist so
hast, aber hast du so die wie heisst sie, die ich weiß nicht, was DJI ist, die kostet 350 Stutz. Weißt du, die kannst du besser haben und die hat dann gleich das bessere Bild und alles. Ich weiß auch nicht, und statt dann irgendwie für 1200 Stutz so ein Teil kaufen, wo dann in einem Jahr wieder veraltet ist. Ich weiß auch nicht.
Ja, genau, die Price Range ist sicher noch ein bisschen kritisch. Es ist aber sicher auch so, dass du vielleicht als Content Creator froh bist, wenn du nicht musst zu viel Zeug mitnehmen. Und du hast ja wie dann, wenn du von DJI eigene Kamera hast, musst du immer alles überladen. Also du hast immer so ein bisschen verschiedene Plattformen. Stimmt. Ich habe jetzt auch wieder gemerkt, die ganzen Videos, ich glaube so 50% vom Arbeiten ist einfach Videos und Fotos überladen.
Das stimmt, das ist nicht unerheblich. Und wenn du natürlich so ein Faltphone oder irgend so ein Teil hast, dann könntest du es auch gut dort machen. Ja.
Genau. Von dem her, es ist ein interessantes Konzept. Eines von denen, die wir eigentlich noch spannend gefunden haben, eben leider nicht gross ausprobieren und wirklich, wir sind kaum mit näher gekommen. Was auch noch ein spannender Brand war, das Jahr ist Tecno. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die sind nicht so bekannt bei uns. Machen aber immer mal wieder so Konzept-Smartphones, wo sie neue Ideen vorstellen, die noch nicht direkt auf den Markt kommen, aber wo man so ein bisschen schaut, wie das Interesse da ist. Und das eine, was ich sehr witzig gefunden habe, aber auch sehr fragwürdig, ob das wie vom Sicherheitskonzept her aufgeht, ist ein Smartphone, wo sie Gas rein tun haben. Und die Rückseite ist dann durchsichtig. Und dann produziert es, dank dem Strom, produziert so selber Blitz. Also du hast auch wie so ein bisschen ein Unwetter hinten drauf.
Hä, was?
Es hat sehr interessant ausgesehen. Also
was muss ich sehen? Was muss ich googeln, um das zu finden? Techno?
Also sie haben sich dann auch Videos gemacht. Ich habe für die Smartphone-Konzepte.
Ich wollte es jetzt sehen.
Aber du willst es jetzt sehen.
Techno, wie heißt das Phone?
Pova. P-O-V-A. Pova,
super Name.
Schreibt man. Pova.
Techno-Pova.
Pova. Genau. Es ist nur so ein Konzert. Also, ich weiss nicht, ob du Lightnings oder so
eingeben musst. Ich weiss nicht, ob ich Blitz in meinem Hosensack habe.
So würde ich das wollen.
Blitz und Donner.
Vor allem, lasst es einfach nicht kallen.
Ja, also. Boom, kommt die ganze Gasmuche austreten.
Mit dem kommst du sicher nicht in ein Flugzeug.
Hey, also es hat sehr robust ausgesehen. Eben, es ist nur ein Konzept.
Jetzt sehe ich, es ist wirklich so ein Blitz hinten. What the fuck?
Genau, und weil du selber ja auch... ein bisschen Strom produzierst, kannst du mit dem Finger kannst so rumfahren. Das war sehr witzig gewesen. Und dann verfolgt dich der Blitz so ein bisschen. Es sind so blaue kleine Blitze.
Aber wieso?
Ja, ich habe auch gesagt, wieso? Der so dort, ja, es sieht dann cool aus.
Also, einfach,
wenn man es kann. Also, es ist wirklich so, hey, wir probieren mal aus, was ist möglich. Ich finde auch, dass man mal so ein bisschen Spielereien wieder mal einführen sollte. Da ist jetzt eben, ich echt ein bisschen Angst gehabt. Also, ich würde es echt nicht im Hosensack haben. Ja, das Zweite, was sie noch vorgestellt haben, ist vielleicht noch ein bisschen cooler. Ist so, die Konzepte kennt man auch schon ein bisschen, wo du verschiedene Module hast für ein Smartphone, wo du selber kannst personalisieren, was dir wichtig ist für ein Smartphone. Ich glaube, Google hat das auch schon gebracht, aber ist schon länger her. Und dann hast du zum Beispiel verschiedene Kameraversionen, verschiedene grosse Akkus, irgendwelche Standfüße, irgendwelche Gimbal-Sachen, wo du eigentlich wie einfach kannst anmachen. Bei Google hast du es, glaube ich, anschrauben. Bei Tecno haben sie es jetzt tatsächlich geschafft, um das magnetisch zu machen. Du hast es wirklich einfach können so anklippen und dann kannst du selber entscheiden, wie dick wird mein Smartphone, wie wichtig ist mir es, um einen möglichst grossen Akku dran zu haben. Du hast sogar verschiedene Akkus können aufeinander biegen, immer so mit irgendwie so 4000 mAh.
Kannst du es stapeln?
Ja, genau, es ist wirklich so. Die einen haben das ein bisschen ausprobiert, du hast wirklich ein riesen fettes Tönterteil.
So dumm,
auch sehr lustig. Auch ein interessanter Gedanke, dass du so ein bisschen dein Handy kannst selber personalisieren, weil die einen wollen natürlich, ja, schiess auf die Kamera, ich will einfach nur viel Akku, die anderen sind so ein bisschen auf anders ausgelegt. Ist auch ein interessantes Konzept gewesen. Genau. Und was ich auch so cool gefunden habe, Handys mit PC-Tastatur kommen wieder. Es ist so gut.
So also BlackBerry-mäßig, oder wie?
Genau, BlackBerry gibt es ja nicht mehr. Darum haben offenbar andere Hersteller gefunden, komm, wir probieren das wieder. Und dann ist aber wirklich so ein bisschen modern, weiß nicht, Android, glaube 15 habe ich mal gesehen, so etwas Modernste gewesen, was so gelaufen ist. Aber es ist wirklich wieder die normale PC-Tastatur. Ist natürlich dann der Bildschirm viel kleiner und es ist wieder so ein bisschen, ja, man hat das Gefühl, man lebt wieder wie vor 10 Jahren.
Hey, ich weiß einfach nicht, ich habe mich ein paar Mal gefragt, ich weiß einfach nicht, ob ich jemals wieder schneller wäre mit dem. Ich meine, ich hatte jetzt nie einen BlackBerry gehabt, aber ich wüsste gar nicht.
Hey, ich habe das letzte Mal wieder ausprobiert, weil ich habe das letzte Handy, das ich hatte, vor dem Smartphone mit Touchscreen, ist von mir eben auch so ein PC-Tastatur-Handy gewesen, aber noch so eins, das du aufklappen und dann hast du unten so eine PC-Tastatur gehabt. Und es ist hure weiß nicht, so knifflig, weil so, ich weiß nicht, ob ich früher noch dünnere Finger hatte oder so. Aber es ist wirklich so ist schon
einhändig, nehme ich an, ist dann praktisch unmöglich, oder?
Einhändig nicht, da ist vielleicht früher noch mit den Nokia.
Und ich meine, dann ist es nur schon das. Das geht einfach, also ich muss das
ja, aber ich kann auch jetzt ein Handy nicht einhändig bedienen.
Ja, weißt du, aber so ein bisschen etwas schreiben kann ich ja schon, oder? Also weißt du, einfach, wenn ich am Zähneputzen bin oder irgendwie sonst kenne ich was und dem Luca muss wieder schreiben, dass ich die blöden Filme wieder nicht erkannt habe, dem dummen Quiz.
Oder er zu viel gespoilert hat.
Genau.
Hey, ja, ich glaube, man muss sich wieder wirklich daran gewöhnen. Aber ja, ich glaube, einhändig, wenn das so deine Prio ist, dann ist es wahrscheinlich weniger.
Ja,
hey,
Prio, aber das muss ja möglich sein. Ja, gut.
Ja, das sind so ein bisschen die Sachen gewesen. Und dann ist natürlich insanely viel AI gewesen. Wir haben es echt fast nicht können sehen. Sehr viele Software-Sachen, aber sie haben eben, wie jetzt beim Robot-Phone, haben sie so ein bisschen eingebaut in diesen ganzen Konzept. Das eine ist so ein bisschen hardware-mäßig dann, dass, wie Lenovo hat das gezeigt, ein kleiner KI-Roboter, der ist wie bei uns jetzt so ein bisschen unser Mikrofon, so von der Form her. Also weißt, du hast wirklich so ein bisschen die zwei Rotationsmöglichkeiten und obendrauf hast du wie so einen Kopf mit Augen und Display und einem Beamer unten dran und dann kannst du den wie so verbinden mit dem PC und dann kannst du ihm sagen, hey, zeig mir mal irgendwie, weiss nicht, ein Word-Dokument an der Wand und dann beamt das so an die Wand hin und dann ist wie so ein zweites Display. Und der KI-Roboter kann dann auch irgendwie Aufgaben ausführen und so, halt wie Gemini oder ChatGPT das ein bisschen macht. Aber einfach so ein bisschen als zweite Hardware neben dem PC.
Komplett nutzlos momentan.
Komplett nutzlos. Das Geile ist ja immer, die Sachen sind so interessante Konzepte. Und dann zeigen sie einmal wieder, hey, look, und er kann ein bisschen tanzen und er kann coole Figuren machen. Und du bist so, Leute, wirklich, weißt du, so, man könnte KI benutzen, dass unser Haushalt schmeißen, meine Wäsche machen und dann tanzen und boxen. Und
so weit sind sie auch noch nicht, oder? Aber, ja.
Ja, mega nicht. Wir haben auch festgestellt, so die wirklich gut laufen, also so auch die ganzen Roboter, die rumgelaufen sind, hast du mega viel von denen gesehen, auch die Hunde und eben die humanoiden Roboter. Und jeder zweite ist irgendwie gestört worden von einem Menschen. Und die hat sich natürlich immer so ein bisschen versteckt und wenn es gemerkt hat, ist es
Oh, lame. Ich hätte gedacht, sie laufen immer irgendwo in eine Wand hin oder fallen um. Das wäre aber lustig
gewesen. Das wäre viel lustiger gewesen als einer, der hinten dran steht. Ja. Hey, ja, es ist immer noch sehr fragwürdig. Es ist immer alles noch so ein bisschen im Prozess. Und wir hatten wirklich ein bisschen zu viel KI gehabt. Also wirklich so eben so die nutzlosen Sachen. Und mir hat es ein bisschen gestresst, so wegen Ressourcenverschwendung und so. Also wirklich nur zu mir demonstrieren, dass ihnen sein Roboter boxen kann oder tanzen.
Ja. Das zahlen wir gerne 200% mehr für die Speicher.
Genau. Geil, ja, genau da. Oder für das kostet der RAM nachher immens viel, damit irgendwelche Roboter immens können.
Ich hoffe, dass das irgendwie auch ein bisschen eine Auswirkung hat, dass die Leute das schon irgendwie satt haben. Oder vielleicht ist es aber gar nicht so. Weißt, vielleicht sind es dann. Die Mehrheit ist gar nicht so bewusst und die nutzen das Zeug aber weiterhin und mehr,
die
einfach...
Da ist eben der, der meiste ist nicht bewusst. Ich habe bei der Amber gemerkt, sie hat eine mega gesunde Entwicklung während dem Event durchgemacht. Ich war so, hey, fuck, aber das ist ja mega dumm. Aber Tag 1 ist sie so, oh mein Gott, das ist ja mega krass und so. Also du merkst, wieso, wenn du nicht in dieser Bubble bist und das dauernd siehst und konsumierst, dass du wie noch ein ganz anderes Verständnis dafür hast. Und da haben wahrscheinlich absolut 80-90% der Leute hat doch kein Verständnis für das.
Ich weiß auch nicht.
Darum geht es wahrscheinlich noch eine Weile, bis das alle satt haben.
Hoffentlich. Hoffentlich.
Ja.
Ja, ja, du wirst es sehen. Gut, also, das sind ein bisschen Sachen. Wie gesagt, genau. Auf unserer Seite diverse Artikel dazu und kommen sicher auch noch ein paar. Dann etwas, wo man, glaube ich, noch nichts lesen kann bei uns. Aber der Luca wird es darum jetzt erzählen. Darum gehen wir jetzt in den Big Screen. Play the Five Towns.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Mardi Supreme, bist du im Kino schauen? Ein Film, den ich gehört habe, sage ultra hektisch, geht um Ping-Pong und sage ein bisschen wie der, den ich nie geschaut habe mit dem Adam Sandler oder. Ja. Wie heißt er?
Uncut Gems.
Genau, oh, wie der einfach mit Ping-Pong.
Ach, genau, cool. Uncut Gems mit Ping-Pong ist wahrscheinlich das Attribut, das der Film am meisten wird bekommen. Aber ich finde das ein bisschen unfair. Für mich ist Uncut Gems mehr ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, ein Film geworden in Panikattacken.
Gut beschrieben.
Mardi Supreme ist eher eine Tragikkomödie. Aber eins nach dem anderen. Der Regisseur ist eben der gleiche, der Joe Safdie, beziehungsweise Uncut Gems hat er zusammen mit seinem Bruder gemacht. Mardi Supreme hat er alleine gemacht, aber darum natürlich kommt auch der Vergleich nicht von ungefähr. Darum kommt man halt sehr schnell mal zu Uncut Gems, weil es halt doch ein bisschen so mit dem Protagonist hat, der sich von einem Shit in den nächsten reinhustelt und so. Und da ist es etwas ähnlich. Aber von vorne, in Mardi Supreme spielt Timothée Chalamet. Nächste Parallele mit Uncut Gems. Ist es nicht Adam Sandler, der mal so berühmt wurde mit einem Clip, wo er zum Timothée geht und macht so Chalamet, Chalamet.
Ja, wirklich?
Kenne ich nicht. Jetzt gerade spontan eingefallen. Anyway, der Timothée Chalamet, er spielt Marty Mauser, einen jüdischen Schuhverkäufer in New York von den frühen 1950er Jahren. Er ist, wie soll ich sagen, ein Mann, der in seinem Schuhgeschäft schlaft, Schulden wie andere Visitenkarten sammeln tut und trotzdem die unerschütterliche Überzeugung hat, dass er der beste Tischtennisspieler der Welt ist. Und das Crazy daran ist, er ist es wahrscheinlich sogar auch, oder zumindest fast. Der Film fängt ein bisschen so wie eine klassische Underdog-Geschichte an. Der Marty reist zu den British Open, tänzelt sich dort mit Show-Einlagen und Trickschlägen bis ins Finale. Die Menge liebt ihn und dort trifft er dann auf den japanischen Spieler Koto Endo. Und der Endo, der spielt als einer von den ersten mit, so, mit einem sogenannten Penholder-Schläger. Das ist für die, die es nicht kennen, oder haben sich auch schon gesehen, wenn ihr Asiaten beim Tischtennisspielen gesehen habt im Fernsehen, die haben den Schläger wie andersrum, halt eben wie einen Kugelschreiber. Darum heisst es Penholder. Und mit so einem, der Koto Endo, der ist dort im Film einer von den ersten, der mit so einem Penholder der Schläger spielt und er hat auch einen Gummibelag. Damit macht er, ist auch so eine Revolution im Tischtennis, wo damals halt noch voll auf Hartholzbeläge, also so harte Holzbeläge gespielt haben. Damit macht er halt einen Spin, den der Martin nicht kennt und es passiert, was passieren muss. Er verliert, wird in Japan als der Defeated American bekannt, der Endo zum Nationalheld und der Martin muss jetzt zurück nach New York, pleite, demütigt und halt auch noch mit der Nachricht von einer ungewollten Schwangerschaft im Gepäck. Und als ob das noch genug wäre, tut ihm der Tischtennisverband für seine heftige Ausraster während dem Finale auch noch eine mega krasse Buss aufbrummen. Und er hat jetzt eine Woche Zeit quasi, um seine Schulden abzutragen, die Buss zu begleichen und irgendwie Flugtickets nach Japan zu kaufen, um dort an der Tischtennis-Weltmeisterschaft teilzunehmen, wo er natürlich Revanche an seinem neuen Erzfeind nehmen will. Also,
Ganz geniale Story. Und wer jetzt da aber einen Sportfilm erwartet, so à la Montageszene mit Trainingseinlage à la Rocky oder einen weisen Trainer wie der Mr. Miyagi, der unseren Held am Tiefpunkt von seiner Reise aufrappelt und dann gibt es neue Schläger, neue Ball, neue Zeugs. All das gibt es da nicht. Was wir zu sehen bekommen, ist wirklich einfach das miserable, herrlich schizophrene Leben von Marty Mauser. Und der Marty Mauser, der ist übrigens lose auf den Marty Reisman angelehnt. Der Marty The Needle Reisman ist tatsächlich ein US, also hat in den 1950er Jahren für die USA grosse Tischtenniserfolge gesorgt oder hat dort feiern, aber er ist halt auch für seine betrügerische Hustler-Mentalität und seine Showmanship und auch früher in Niederlage gegen japanische Penholder-Spieler bekannt gewesen. Und der Marty Mauser in diesem Film, der ist auch optisch ganz klar an den Marty Reisman angelehnt. Und auch eben die Story, ich sage mal, die Lebensabschnitte sind einigermaßen plus minus ähnlich, aber man kann es gleich nicht als Biografie bezeichnen, weil es ist dann doch...
Die Vorlage ist einfach klar, ja.
Die Vorlage ist klar, aber 20 Mal, ja. Also einfach auf Crack. Die Vorlage auf Speed und auf Crack. Und der Film ist auch genauso gefilmt wie ein... Ich sag mal, es ist eigentlich kein Sportfilm, aber es ist gefilmt wie ein Tischtennis-Match. Es ist unglaublich. Es geht huere schnell, Schlag auf Schlag, links, rechts. Wenn der Marty mal einen Punkt macht, kommt auf der Gegenseite 2-3 Punkte. Also damit meine ich irgendwelche Schläge in die Magergrube, Retour und also weißt, so Sachen mit Mafia, mit
schwitzendem Zuschauen.
Decke fallende Badwannen und...
So viel alles. Zum gemütlichen Meditativen.
Also gemütlich meditativ ist wirklich rein gar nicht am Marty Supreme, aber es ist wahnsinnig unterhaltsam und wirklich, du denkst dir alle paar Sekunden wieder, hey, nein, was, no, auch das. Und der Marty übrigens, muss man auch sagen, der ist überhaupt kein sympathischer Protagonist. Er ist ein Kotzbrocken. Er hat das Ego so gross wie die Freiheitsstatue und er scheucht wirklich von nichts zurück. Er tut Freunde hintergehen, er tut Vertrauen, das er bekommt, missbrauchen. Er ist eigentlich so ein widerlicher, narzisstischer Kotzbrocken und trotzdem ist er jedes Mal in jeder Szene die absolut interessanteste Figur im Raum und er ist auch charismatisch und er redet sich entweder um den Kragen oder schnurrt sich in den nächsten geilen Deal rein. Es wechselt hin und her und hin und her und du bist wirklich einfach fasziniert von dem, was da passiert. Und Tischtennis ist irgendwie, ich sage mal, eben, es ist kein Sportfilm. Es geht schon um Tischtennis, aber eigentlich geht es mehr um den Marty Mauser selber und die wahnsinnige Woche, die er erlebt, bis er dann eventuell irgendwie doch noch an die Weltmeisterschaft schafft oder nicht. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert vom Film. Ich finde es auch geil, wie sie die Tischtennis-Szene gedreht haben. Wenn man es nämlich vergleicht mit den 1950er-Aufnahmen von Tischtennis, wie es damals tatsächlich gespielt wurde, merkt man, es ist sehr akkurat. Auch die Kameraeinstellungen sind fast genau 1:1 übernommen worden wie damals. Ja. Für mich natürlich als jemand, der auch privat Tischtennis spielt, ist auch natürlich so kleine Side-Sachen, wie zum Beispiel, dass der Timo Boll, der deutsche Tischtennis-Star, der wahrscheinlich einer der besten europäischen Spieler, die es jemals gegeben hat, dort Timothée Chalamet geholfen hat, die Sachen einzustudieren, die Match einzustudieren, die Technik von der damaligen Zeit zu erlernen. Der Timo Boll hat sogar ein Mini-Cameo im Film selber als einer von seinen Gegnern. Natürlich nicht so gut wie der Chalamet selber. Ist einfach geil. Also für Tischtennis-Enthusiasten ist das schon geil, das mal so zu sehen. Und ich habe hohe Freude gehabt. Also der Film läuft seit dem 26. Februar im Kino. Es wird jetzt kein mega Mainstream-Erfolg sein. Darum glaube ich nicht, dass er mega lang im Kino laufen wird.
Also gerade heute schauen am besten?
Ja, am besten so schnell wie möglich schauen, bevor er wieder aus der Kinosaal raus ist. Ich bin gestern bin ich geschaut. Ich bin alleine in meinem Kino.
Geil, schade.
Alleine.
In den USA ist er schon letztes Jahr rausgekommen.
In den USA ist er Ende letztes Jahr, glaube im Dezember rausgekommen.
Schon besser als Balls of Fury.
Nein, Balls of Fury finde ich hat schon noch mal ein bisschen mehr Klasse. Das
ist ein legendärer Ping-Pong-Film.
Absolut legendärer Ping-Pong-Film, wo Tischtennis meets Mortal Kombat ist.
Geil.
Ja. Sehr cool. Also, nein, da muss man glaube ich schon noch gehen. Ich habe vorhin die Haltungen versucht anzuschauen. Ich kann nicht beschreiben, wie die Leute die Schläger halten. Das ist, man muss Bilder sehen und checkt es gleich nicht, wie man sie müsste haben. Also, Marty Supreme jetzt im Kino und dann kann man sich wie auch mal die Heim schauen. Dann gehen wir eins weiter in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
passt ja, dass wir da so viele Pokémon-Nerds haben. Da haben wir ein neues Pokémon-Game, das nicht scheiße soll sein. Pokémon Pokopia. Yeah. Warum ist das so gut?
Endlich mal ein Pokémon-Game, das anständig ist. Irgendwie. Und was sich nicht nach einem seelenlosen Cash-Grab anfühlt, sondern mit etwas... Es ist etwas, was mit Liebe gemacht wurde, habe ich das Gefühl.
Mutter verhauft sich noch mega schlecht.
Nein, das kann ich mir fast nicht vorstellen, bei dieser Genre-Mischung.
Ja, und genau, bis zu einem Review überall nicht. Also, ist ja was? Crazy. Ja, es wird überall mega gut bewertet.
Ja, es ist eine gute Bewertung. Ich glaube, es ist jetzt aktuell immer noch das bestbewertete Pokémon-Game von allen Zeiten.
Krass.
Welches? Pokopia.
Pokopia? Pokopia.
Obwohl es ein Spin-off ist. Also es ist ja nicht einmal ein Mainline-Pokémon-Game. Genau, was ist Pokémon Pokopia? Es ist wie eine Mischung zwischen Pokémon, logischerweise, Minecraft, Animal Crossing und Dragon Quest Builders. Das letzte Spiel, Dragon Quest Builders, hat das gleiche Entwicklerstudio gemacht, das jetzt auch Pokémon Pokopia gemacht hat. Darum haben sie eigentlich das Spielprinzip übernommen und einfach in die Pokémon-Welt anpasst, sozusagen. Und das Spielprinzip ist, du, oder zuerst mal zur Geschichte, weil die ist überraschend cool, finde ich irgendwie. Das ist das Letzte, was ich erwartet hätte in so einem Spiel. Ja, das ist die Geschichte irgendwie, dass man die packt. Also packt. Es wird einfach, es wird jetzt nicht irgendwie Zwischensequenzen erzählt oder so, aber du findest immer wieder so ein bisschen Hinweise und so. Ich finde es mega geil, so als langjähriger Fan. Du wachst in so einer postapokalyptischen Welt auf. Es hat kein Pokémon, es hat keine Menschen. Du hast keine Ahnung, was passiert ist. Du bist ein Ditto. Ditto, für die, die es nicht kennen, das ist Shapeshifting-Pokémon, das Pinkige oder Violette, je nachdem, wie man es sieht. Und das hat so Sehnsucht nach seinem ehemaligen Trainer und es verwandelt sich in ihn, statt in ein Pokémon, was eigentlich üblich ist für Dittos. Und so in Menschenform laufst du dann durch die postapokalyptische Welt, findest ein Tangolos. Kennt ihr Tangolos? Weißt du, was
es ist? Mhm. Nicht das Tangela, oder?
Das Spaghetti-Monster, oder?
Tangela ist, glaube ich, die Vorentwicklung von dem, oder?
Ja, genau. Tangela,
ja, genau. Das ist, okay. Das lebt auf VV noch in dieser Welt und es hat sich so als Professor verkleidet, auch als sein ehemaliger Trainer vermisst, der Professor war. Und zusammen entschließen sie dann, die Welt wieder aufzubauen und wieder schön zu machen und Pokémon herzulocken und schlussendlich auch in der Hoffnung, dass die Menschen wieder zurückkommen. Und du bist nicht im Vergleich zu Animal Crossing, bist jetzt nicht irgendwie nur auf einer Insel unterwegs, sondern auf mehreren. Und das Ziel ist eigentlich immer, hey, du musst ein Spielgebiet musst wieder auf Vordermann bringen, also irgendwie Häuser renovieren, Habitat für Pokémon errichten und halt irgendwie Leben in die Bude bringen wieder. Und dann gehst du zum nächsten Gebiet und machst wieder das Gleiche und dann zum nächsten und wieder das Gleiche. Also es ist wirklich so wie eine Progression im Vergleich zu einem Animal Crossing, wo du einfach auf die Insel kommst und dann machst so ein bisschen irgendetwas. Es ist scheißegal, was du machst. Hier ist so scheißegal bis zu einem gewissen Grad, aber du kannst dich gleich an dieser Story entlang hangeln. Und was ich halt als langjähriger Fan hure geil finde, so, du besuchst mega viele Locations aus alten Spielen.
Und geil.
Du siehst jetzt echt plötzlich, dass die kaputt sind. Und das ist irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Es ist so, ah ja, da bin ich gewesen, früher, vor 30 Jahren, auf dem Gameboy. Und jetzt ist einfach alles kaputt. Und du erfährst dann mit so Notizen, was passiert ist und so. Und das finde ich einfach hure gescheit gemacht, wie man so irgendwie eine Hintergrundstory in so ein Game kann implementieren kann. Und genau, wieder reparieren von diesen Umgebungen. Das passiert so, dass du Habitat basteln für Pokémon, also zum Beispiel irgendwie ein Knofensa oder so, das wünscht sich einfach vier Grasflächen und dann machst du halt vier Grasflächen her. Das Nocturn wünscht sich so einen Boxsack, wo es boxen kann und eine Bank nebendran und dann stellst du das auf und dann kommt das plötzlich.
Wie findest du heraus, was welches braucht?
Du findest immer wieder Hinweise. Es leuchtet so auf dem Boden und dann kannst du draufdrücken und dann sagst du, du hast Spuren von einem Pokémon aufgenommen. Dann sagst du, was sich das Pokémon in diesem Habitat wünscht. Und dann musst du es halt zusammensuchen oder zusammenbasteln und das Habitat dann errichten. Und ein paar Pokémon bringen dir dann auch Attacken bei, ein Bisasam. Von dem lernst du zum Beispiel Blätterranken und mit dem kannst du dann eben Gras pflanzen. Vom Shigi lernst du Aquaknarren, mit dem kannst du so ausgetrocknete Erde wieder bewässern und so lernst du halt immer mehr Sachen, wo die Umwelt kannst manipulieren. Und das Wichtigste ist vielleicht auch, dass du vom Nocturne, den ich vorhin erwähnt habe, von dem Box-Pokémon, Zertrümmerer lernst und dann kannst die Umgebung kaputt machen eigentlich. Also du kannst alles terraformen. Du kannst alles so formen, dass es für dich passt. Und darum eben auch der Minecraft-Vergleich. Oder du tust so wirklich so Bauchlötze abbauen und kannst die an anderen Stellen wieder aufstellen und dort wirklich deine Traumwelt erschaffen sozusagen. Und es ist ein ursüchtig machender Spielfluss. Mhm. Es gibt immer etwas zu tun. Und du musst immer Wünsche erfüllen für die Pokémon. Die sind nie zufrieden. Hure undankbare Viecher.
Ja, wie Pokémon-Fans.
Und du so, ich will sie trotzdem alle.
Sie sind so herzig. Wenn du sie einladest und also wenn du das Habitat für sie machst, dann kommen sie nach einer Zeit und sagen, hey, würde mir bei meinem Habitat irgendwie noch ein Bett wünschen, kannst du das für mich machen? Und dann machst du es halt noch. Und dann sagen sie, hey, ich würde mir noch das und das wünschen. Und dann machst du das noch. Und du wirst es halt glücklich machen, weil nur so kannst du weiterkommen in der Story. Es gibt jeder Umgebung gibt so ein Umgebungslevel und das steigt, je zufriedener die Pokémon sind, die du dort hast. Und du wirst dann halt alles für sie machen. Und dann baust Häuser, du baust Dekorationen, du baust irgendwie Brunnen in der Stadt, weil es Wasser-Pokémon cool finden. Du machst irgendwie ein Lava-Becken, weil es vier Pokémon cool finden, dass sie sich wohlfühlen dort. Und willst halt irgendwie allem recht machen. Und du hast immer irgendwie tausend offene To-Dos. Und du rennst von einem Punkt zum anderen und unterwegs wirst du von 10 anderen Sachen abgelenkt und hast vergessen, was du eigentlich ursprünglich wolltest machen. Und es ist immer so eine Flow. Es hat sich aber nie nach Arbeit angefühlt. Also im Sinne von, boah, jetzt habe ich aber keine Box. Und es ist immer so, ja, Geld, mach ich noch das und dann mach ich noch das.
Hast du so ein bisschen kreative Freiheiten wie bei Animal Crossing, dass du ein bisschen gestalten kannst?
Mega, mega, ja. Es hat auch sehr viele dekorative Items, die du entdeckst. Mittlerweile habe ich 50 Stunden, glaube ich. Also jetzt Story ich fertig gespielt. Ja. für die Story ist etwa 40 Stunden, bis du das Ende siehst. Und, aber nachdem geht es erst richtig los, weil dann ist so ein offenes Spielgebiet, das komplett leer startet. Also in dem jetzt keine Häuserruinen von der Umgebung, die früher da war, sondern es ist komplett leer. Und dort kannst du dann so austoben, wie du willst. Alles wirklich so gestalten, wie es dir gefällt. Und eben dekorative Items, auch für die Häuser innen drin. Viel mehr als in Animal Crossing, habe ich das Gefühl. Viel mehr Flexibilität. Und eben das Geile ist auch, dass viele Items sie halt irgendwie so verweisen auf vergangene Pokémon-Spiele. Und dann erinnerst du dich, ah ja, stimmt, das habe ich dort mal gesehen. und darum meine ich, es ist so viel Liebe in diesem Dings drin. Es ist so, du hast so das Gefühl, das ist von Leuten gemacht worden, die wirklich auch Fans sind. Und
ich
lange
sagen,
Zeit
so der Fanservice
waren.
Auch. Ja.
Genau, mega. Und das habe ich bei einem Pokémon-Game halt schon lange nicht mehr gespürt, dass es halt wirklich so einen Sinn dahinter hat und dass es sich anfühlt, als wäre es nicht nur da, zum Geld zu verdienen. Klar, es ist da, zum Geld zu verdienen. Es wird sich wahrscheinlich auch super verkaufen.
Weil du musst jetzt 70 Stutz.
Ja, 70 Stutz ist easy. Ey, Nintendo hätte doch sagen, es kostet 80 Stutz.
Ja, ich weiß, oder 100.
Das hätte ich, also bist froh.
Aber ist es auch von Game Freak oder von wem?
Game Freak hat es mitentwickelt, aber das Hauptentwicklungsstudio ist Koei Tecmo, wo eben auch unter anderem Dragon Quest Builders gemacht hat. Und darum ist es wahrscheinlich auch so gut.
Ja, ich kann gerade sagen. Warum ist es das mal echt nicht so scheiße? Ah, ja. Game Freak ist nicht ganz...
Game Freak hat nur mitgeholfen und beratend sein. Sie sind da gewesen.
Sehr lustig.
Hey, aber, mit Multiplayer gibt es auch, das ist auch noch geil. Oder du kannst eine Insel mit Freunden zusammen aufbauen. Das finde ich auch cool.
Also du bist jetzt ready zum Freunden adden, weil du hast gesagt, am Anfang sei es noch ein bisschen überfordernd, oder?
Am Anfang würde ich es nicht machen. Ich würde wirklich abwarten, bis du mal wirklich so langsam reinkommst und alle wichtigen Fähigkeiten auch freigeschaltet hast und wichtige Items. Und dann kann man eine Insel eröffnen. Und das Geile an dem ist, die Insel ist persistent. Also wenn ich offline bin, ist die Insel immer noch da. Und die Kollegen, die ich eingeladen habe, können zwischenzeit daran basteln. Es ist nicht so, dass irgendwie halt nur direkt, wenn ich online bin oder wenn jemand anderes online ist, jemand auf die Insel kann gehen und sie bleibt dort. Und das finde ich echt geil.
Gibt es da eine Begrenzung von Leuten, die dort drauf können?
Ich glaube, es nur vier auf einer Insel.
Okay, weil du sagst, könnte man so eine Digitech-Community-Insel machen, das wäre noch geil gewesen.
Leider nicht, ja.
Aber muss ich, wenn du mich einladest als Kollege, muss ich das Spiel auch haben?
Ja.
Ja, okay. Schon.
Es gibt eine Option mit Gameshare, wo du Leute einladen kannst, die das Spiel nicht haben, sogar online. Aber die Leute, die per Gameshare eingeladen werden, die können quasi nichts machen. Das sind nur deine Itemsklaven.
Die können nur zuschauen.
Zuschauen und Items für dich sammeln und wieder ausspucken.
Wow.
Und das ist quasi alles, was sie machen können. Darum, das ist relativ beschränkt, aber ich glaube, es ist eher so ein bisschen um jemandem einen Geschmack davon zu geben, der das Game nicht hat, um vielleicht so ein bisschen Lust drauf zu machen. Aber zum richtigen Multiplayer spielen musst du schon eine eigene Kopie
haben. Aber eben, du könntest direkt mit dem Multiplayer anfangen und dann schaltest du dann dort alles frei?
Nein, das, was du freischaltest, kannst du wirklich nur im Singleplayer freischalten. Ah, okay. Aber du kannst nach etwa einer halben Stunde kannst du schon einen Online-Insel eröffnen, theoretisch.
Ha, aber das heisst, du kannst irgendwie parallel einen Online-Insel eröffnen, aber musst Singleplayer spielen, um die Sachen für das Multiplayer freizuschalten?
Oder ja, wie? Also einfach die Sachen, die du freischaltest im Singleplayer, sind dann in allen Spielmodi freigeschaltet, sozusagen. Und du kannst dann auch Rezepte für Items und Häuser und so kannst du dann auch mitnehmen im Multiplayer.
Genau, aber das meine ich. Das heisst, wenn ich jetzt eine starte, Multiplayer, und dann spiele ich es 5 Stunden, dann muss ich sozusagen im Singleplayer wieder ein bisschen weitermachen, damit ich dort auch wieder neue Sachen bekomme?
Ja, genau.
Ah, lustig, das ist eine interessante,
Mischung. Es lohnt, also eben, ich finde, es lohnt sich zuerst im Singleplayer zu machen, weil
mit
der Zeit, du schaltest zum Beispiel der Walzer frei, wo dir der Georock beibringt, und mit dem kannst du dann riesengroße Mengen an Erde kaputt machen gleichzeitig. Mhm. Und mit dem Zertrümmerer kannst du halt nur eins nach dem anderen. Und also, du kannst schon einfach Online-Inseln starten und die durchquälen, aber mit den anderen Tools, die du später bekommst, bist du halt irgendwie 10-mal schneller.
Es ist ein bisschen doof auf eine Art, dass du nicht von Anfang an dann kannst eigentlich den Multiplayer kannst du am Anfang wie noch gar nicht brauchen, oder?
Ja, das stimmt, ja. Okay. Aber das kann ich mir vorstellen, vielleicht wird es so, je nachdem wie das Fanfeedback ist, kann ich mir vorstellen, dass sie das vielleicht auch werden ändern.
Mhm. Aber noch ganz wichtig, kannst du deine Pokémon, also du hast gesagt, du machst sie zufrieden oder du tust ihnen Sachen anstellen, dann kommen sie zu dir, dann hast du plötzlich ein Glumanda, du hast plötzlich ein Shigi. Genau. Kannst du die aber, wenn die mal gekommen sind, auch weiterentwickeln?
Nein, das habe ich mittlerweile herausgefunden, die kannst du nicht weiterentwickeln.
Schade.
Aber kannst du machen, du hast ein Habitat für ein Glumanda-Boot zum Beispiel.
Ja.
Du kannst dann das Glumanda, für das kannst du ein Haus bauen und er wohnt in diesem Haus und nicht mehr in seinem natürlichen Habitat. Mhm. Und in diesem natürlichen Habitat kommt nachher ein Nachzügler drin und meistens ist es dann die Weiterentwicklung von dem Pokémon, der zuerst drin war.
Okay.
Das ist so ein bisschen, das hat den Vorteil, dass du nicht nur am Schluss ein Glurak in deinem Dorf hast, sondern du hast Glurak, Glutexo und Glumanda, die dort rumlaufen.
Gut, ich habe mittlerweile gelernt, dass die mittlere Versionen sagen, einfach wertlos.
Wärst du wertlos?
Ich habe gehört, die mittleren Versionen, die sagen nichts. Die sagen nichts. Die erste, die hat man, und dann die dritte.
Glutexo ist so cool.
Glutexo ist wirklich das beschissenste
Mal. Ich liebe es.
Glumanda ist geil und Glurak ist cool. Glutexo ist einfach...
Das ist bei allen so. Auch der Shilok, wo keine Sau.
Das stimmt schon.
Der Shilok ist auch cool. Und das Bisaflo heisst doch das zweite von nach dem Bisaflo.
Ich wüsste nicht einmal, wie es heisst.
Bisaflo ist auch...
Bisaknosp, ja. Bisaflo ist das letzte.
Ja, genau. Bisaknosp
ist weder Fisch noch Vogel. Es ist einfach so das Zwischending. Es ist nicht das Herzige vom Anfang und es ist auch nicht das Mächtige vom Ende. Es ist einfach so ein Teenager.
Teenager.
Vielleicht ist es auch, weil ich so das mittlere Kind bei dir habe, dass ich die mittlere
Die sind wertlos. Die mittlere. Ja, genau. Ja, gut. Also, das ist Pokémon Pokopia. Gibt es ab heute am Donnerstag nur für Switch 2. Eben genau, außer man spielt es mit dem Game Share, kann man es auch auf der Switch 1 spielen.
Ja, lustig, wie es genau das funktioniert dann auch auf der Switch 1.
Aber das ist
sehr cool, ja, bin ich gespannt. Muss ich dann auch mal ein bisschen ausprobieren, wenn ich da Zeit habe, neben dem Crimson Desert. Ich darf tatsächlich sagen, dass ich das auch spiele. Das ist fast das Gleiche. Spielskomplex.
Crimson Desert, ja, fast das Gleiche.
Ja.
Aber da ist noch irgendwie 80 Stunden vor dir, bevor du fertig bist mit dem,
oder? Das ist irgendwie, haben sie mal an so einem Business Call gesagt, dass das offenbar so lang sage. Ja, mal schauen.
Das sind ja die 40 Stunden für die Pokopia Story.
Easy. Crimson Desert, habe ich gelesen, ist everything the game.
Ja,
also alles. Alles.
Das werde ich jetzt gleich feststellen, ob das so ist. Ich melde mich dann in ein paar Wochen, wenn es dann das rauskommt. Also gut, das war es mit unserem Podcast. Danke fürs Mitmachen und fürs Zuhören und tschüss miteinander.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüssi.